Es war eine schwierige Zeit im Machtschädel-Universum. Dida war, wie so oft, beruflich sehr eingespannt und Olli hatte viel mit seinem Umzug zu tun. Da blieb natürlich wenig Zeit und Muße, um auch noch ein passendes Intro für die Folge zu schreiben. Aber war das der einzige Grund für dieses Unglück?
Puh, ja, Dida, ich sag's dir, mir fehlt vollkommen die Inspiration für eines unserer so beliebten Hörspiele. Es will und will mir keine Idee kommen. Los, wir fahren ins Podcaststudio. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass sich diese Einfallslosigkeit durch das ganze Podcast-Projekt verbreitet. Es würde diese Folge in eine fantasielose Wüste verwandeln.
Ach, Olli, komm, so schlimm wird's schon nicht werden.
Ja, hast du denn eine Idee, wie wir diese Schreibblockade bekämpfen können?
Ah, Olli, tut mir echt leid, aber vorläufig noch nicht.
Olli und Dida kehrten ins Podcast-Studio zurück. Und hier wartete bereits eine Überraschung auf die beiden. Alex und Matthias, das Kreativduo von Motu Fanfiction, waren kurz zuvor eingetroffen.
Ich will es kurz machen, Olli. Wir sind bereit, euch zu helfen und euren schöpferischen Geist anzukurbeln, um das ewige Podcast-Feuer wieder zu entfachen.
Und wer war denn für meine Blockade verantwortlich? Wisst ihr das zufällig?
Ich kann es nur vermuten. Chrissy, der Anführer von Die rechte und die linke Hand des Podcasts, dein ehemaliger Lehrmeister. Niemand weiß, was in seinem neuen Stützpunkt Gescheitzone passiert.
Soweit. Heute laden wir euch ein, Platz zu nehmen rund um das ewige Feuer. Ich habe es mir schon gemütlich gemacht und neben mir, mit der Klampfe in der Hand selbstverständlich, da sitzt der Dieter und wird euch jetzt das Lagerfeuerlied trällern. Hallo Dieter!
Ja, hallo Olli! Hallo liebe Leute da draußen, liebes Publikum! Ja, es ist soweit. We are on fire! Ja, heute geht's heiß her. Wir brennen geradezu darauf, eine neue Folge zu reviewen. Und was für eine Folge ist das heute, oder? Heute erwarten uns wirklich eine super spannende Story, viel Insektenkunde und Sprüche klopfen. Das freut uns natürlich, mich als Sohn eines Biologielehrers, und das freut auch den Olli, den alten Sprücheklopfer. Und ja, auch heute haben wir uns wieder Unterstützung geholt. Bei einer Story mit einem so ausgefeilten Storytelling und einem so tollen Spannungsbogen, ja, da brauchen wir wirklich Experten, jemanden, der richtig gut ist im Geschichtenerzählen. Und ja, wer könnte das besser als die Experten von Motu Fanfiction, Alex und Matthias? Einer der beiden ist heute hier. Ich begrüße Matthias von Motu Fanfiction. Hallo Matthias.
Ja, hallo, ich grüße euch und alle da draußen, alle Fans und Hörerinnen und Hörer und überhaupt.
Ja Matthias, du bist heute leider kurzfristig allein zu uns gekommen. Der Alex wollte natürlich dabei sein, hat aber dann privat etwas, günstige Situation mit seinem Auto gehabt, formulieren wir es mal so, und konnte deswegen jetzt hier nicht teilnehmen, musste spontan absagen, aber du wirst die Fahne hochhalten.
Genau, richtig. Ja, aber Grüße gehen raus an Alex, und ich freue mich, wenn der irgendwann dann mal, sollte ich mich heute gut benehmen und wir nochmal eingeladen werden, hoffe ich, dass er dann dabei ist.
Also im Vorgespräch habe ich schon gesehen und gemerkt, die Chemie passt zwischen uns, und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir werden da jetzt für euch draußen locker, lässig die Review zum ewigen Feuer machen. Aber vorher erzählst du uns, lieber Matthias, noch ein bisschen über euer spannendes und tolles Projekt. Du bist ja nicht nur derjenige, der uns manchmal den Arsch, möchte ich fast sagen, rettet, indem du alle Moto-Hörspielfolgen abgetippt hast. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Als wir das gecheckt haben, dass es das gibt, ist uns ja wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Das hilft uns massiv.
Ja.
Und aber noch viel spektakulärer ist natürlich, was ihr hörspielmäßig macht. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also vielleicht zu dem einen gerade noch, das mit dem Abtippen. Das war halt so eine witzige Geschichte über PE, also über Planet Eternia. Ich meine, ihr wisst das ja, eure Hörerinnen und Hörer ja auch, weil ihr ja unter anderem schon den großen Kopf von PE schon mehrmals, glaube ich, ne, zu Gast hattet, den Manuel. Ja,
drei Köpfe Manuel waren schon da.
Ja, siehst du, ja, richtig, genau. Und genau, da gab es irgendwann mal die Idee von einem, der hat einfach gefragt, wie wäre das denn, wenn wir uns zusammentun und abtippen. Und da haben sich einige wenige gefunden, die gesagt haben, das probieren wir mal aus. Aber nach dem ersten Abtippen haben sich dann irgendwie fast alle wieder verabschiedet und plötzlich war nur noch ich da und ich habe dann gesagt, und der hoch engagierte Josef, der hat dann gesagt, du, das mit dem Tippen ist nicht so meins, aber ich kann da so eine Seite einrichten, wenn du in Ruhe einfach tippst. Und dann habe ich ihm einfach nach und nach, immer so alle 2 Monate quasi, habe ich ihm wieder ein neues Skript geschickt und er hat das reingestellt und irgendwann waren wir fertig. Und ich muss zugeben, ich hatte, habe dann sogar irgendwann noch gedacht, also ich habe schon mal gesagt, dass es war für mich dann irgendwann wie so eine Oma, die abends dann zur Beruhigung strickt. Ja, so habe ich dann da gesessen und habe dann einfach weiter getippt und habe dann noch überlegt, als wir dann durch waren und die NA-Folge auch hatten und so habe ich dann sogar schon mal überlegt, ob ich auch mich mal an die She-Ra-Hörspielfolgen wage. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Finde sie auch gar nicht so schlimm wie viele andere. Aber bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Und Moto Fanfiction ist ganz andere Geschichte. Bei Moto Fanfiction tippen wir auch, aber da geht es um ganz eigene Ideen. Also der Alex, der heute leider nicht dabei sein kann, und ich, wir haben uns vor über 7 Jahren auch über PE gefunden. Oder wie ich immer gern sage, wir haben uns im Internet kennengelernt. und haben sehr schnell gemerkt, dass wir ja relativ ähnlich ticken. Und ich habe ihm dann irgendwann mal gesagt, du, ich würde da gern was machen, hab da so eine Idee für ein Moto-Hörspiel und habe bei ihm offene Türen eingerannt, denn er ist schon viele Jahre im, ja, hobbymäßig im Hörspielgeschäft drin, hat bei dem Label Dreamland schon einiges gemacht, auch hier und da mal was gesprochen, geschrieben, Korrektur gelesen, alles Mögliche. Er war auch zu 2000X-Zeiten mit involviert in die 2 Hörspiele, die da 2004 und 2007 entstanden sind. Eine Falle für He-Man und wie heißt denn das zweite? Von Heroic. Weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das sind 2 Hörspiele aus der 2000X-Ära. Auch da war er mit dabei. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt selbst was und haben dann wirklich 3 Jahre lang im Verborgenen quasi getüftelt, bis wir dann vor jetzt 4 Jahren, im März 2022, haben wir 4-Jähriges gefeiert. Im März 2018 sind wir quasi online gegangen mit unseren ersten Hörspielen. Und ja, und unsere Seite www.motofanfiction.de oder moto-fanfiction.de war dann auch online. Und ja, in den letzten 4 Jahren sind insgesamt 25 Hörwerke entstanden mit einer Gesamtspielzeit von 11 Stunden. Also, und zwar alles ist dabei, das ist Eternia, wie wir es kennen aus der Europazeit, aus den 80ern, aber auch es ist NA dabei, es ist auch was von Etheria dabei und wir haben Lesungen, wir haben Hörspiele unterschiedlicher Länge. Ja, und vor 2 Jahren kam dann noch quasi die Erweiterung dazu, Moto Fanfiction and Friends. Da ging es ja los, dass wir dann mit anderen zusammengearbeitet haben, die dann künstlerisch was geschaffen haben und dann haben wir Hefte rausgebracht quasi. Da sind wir jetzt auch schon bei 10 Heften und da kommt dieses Jahr noch einiges dazu. Es gibt auch Verknüpfungen von Hörspiel und Heft, dass wir dann Hefte vertont haben, die auch bei motofanfiction.de zu sehen und zu hören sind. Ja, und zusammen schaffen wir auch viel mit Artefakte der Macht, mit dem anderen Alex, mit dem Alex Derra. Da, ja, und so waren wir dann schon bei einigen Fanprojekten auch mit involviert, wie zum Beispiel beim Todestor, das ihr, glaube ich, auch kennt, was ihr mitgekriegt habt, was ja auch über, also dieses riesen Fanprojekt vom Todestor, da haben wir damals dann auch das Hörspiel dazu gemacht, die Rückkehr zum Todestor.
Genau.
Mhm. Und genau, hier schließt sich der Kreis, denn so kommen wir wieder zu den Europa-Hörspielen, die für uns auch immer große Inspirationsquellen sind.
Ja. Ja, wow. Also das ist wirklich faszinierend und auch fantastisch. Ich sag's euch, liebe Leute, diese paar Sekunden oder wenigen Minuten, die wir da immer zusammenschneiden vor unseren Podcasts, das ist wunderschön und macht Spaß. Es ist Fluch und Segen gleichzeitig, denn es ist unglaublich langwierig. Also das Ganze, die, ich sag mal, 3 Minuten, das dauert schon mal 3, 4, 5 Stunden. Und da möchte ich gar nicht wissen, wie lange ihr da in euren Nerdkellern unten gesessen seid, um das aufzunehmen und zusammenzuschneiden.
Ja, und Olli, du hast es schon angesprochen, also die Transkriptionen der Hörspiele, also eine große Unterstützung für uns auf www.motoaudio.de. Und vor allem, Matthias, da bewundere ich wirklich dein gutes Ohr, weil ich habe mir oft gedacht, ja, sag mal, was nuscheln die da oder was heißt denn das? Und dann gehe ich gerne auf dein Skript und lese es mir mal durch und komme dann drauf, ah, okay, das hat er hier gemeint. Genau.
Ob es immer so stimmt, weiß ich nicht, aber mir wurde irgendwann dann bewusst, jetzt bin ich vielleicht sowas wie so ein kleiner Trendsetter. Also vielleicht, wenn die Leute nachgucken, dann hören sie das, was ich gehört habe. Vielleicht ist es aber hier und da auch was anderes, ich weiß es nicht. Versprechen kann ich nichts, aber auf jeden Fall, doch, ich kann versprechen, dass ich mir immer Mühe gegeben habe. Das kann ich versprechen.
Definitiv, ja.
Gute Ohren hat er auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob er auch gute Augen hat. Schauen wir uns gemeinsam
Olli, das Cover an. Vielleicht noch ganz kurz. Matthias, ich habe auf eurer Seite Moto Fanfiction, da habt ihr auch einen Steckbrief drin. Und da habe ich bei dir gesehen, Lieblings-Europa-Moto-Folge. Ich glaube, Alex hat gesagt, die Folge 5, Höhle des Schreckens. Und du schreibst Folge 0 bis 38. Also da machst du es dir meiner Meinung nach etwas zu einfach.
Ja, also okay, kann ich verstehen. Aber ich muss wirklich sagen, also ich war lange Zeit von Eternia weg, aber durch die Hörspiele eigentlich nie wirklich. Denn die Hörspiele habe ich wirklich von Kinderbeinen an bis heute immer durchgehört. Ja, und mach's auch jetzt noch. Das ist also wenn jetzt für so eine Besprechung oder so, ich müsste sie theoretisch nicht nochmal hören, weil ich sie sowieso alle 2 Monate komplett durchhöre. Insofern, ja, das ja, ist halt so.
Okay, das heißt, ja, du hättest jetzt auch einfach sagen können, Folge 29, das ewige Feuer, dann hättest du mir heute alles richtig gemacht.
Aber die gehört auf jeden Fall dazu.
Gehört auf jeden Fall dazu.
Ja,
sehr gut.
Also das heißt, wir könnten dich dann auch jederzeit spontan einspannen, wenn uns mal wieder wer ausfällt oder der Hut brennt.
Genau, wenn der nächste Gast eine Autopanne hat oder so, könnt ihr mich gerne anrufen, ich bin da.
Genau.
Na gut, so, aber jetzt Olli, jetzt brauchen wir gute Augen.
Jetzt starten wir rein, jetzt brauchen wir gute Augen, wir reden übers Cover und da würde ich unseren lieben Gast gleich mal bitten, uns das Cover ein wenig näher zu bringen.
Ja, okay, näher bringen, das heißt, wir sehen ganz klassisch natürlich oben das Masters-Logo, Europa-Logo, Folge 29 steht oben, in roter Schrift das ewige Feuer und darunter sehen wir so, ja, was sagen wir, seitlich von hinten, so vielleicht sehen wir He-Man mit einem wirklich unfassbar muskulösen linken Arm. Er hält ein Schwert, das ist sehr, sehr präsent. Es ist nicht das Zauberschwert, es ist ein Schwert, ja. Das kommt ja leider ab und zu mal vor bei den Hörspielen, dass nicht das Zauberschwert da ist oder dass es mal ein rotes Zauberschwert ist, was eigentlich sonst nur Adam hat. Und auf He-Man zugestürmt kommt Grislaw, die Gorilla-Bestie, in einer unfassbaren, aggressiven Kampfposition. So, oder Kampfhaltung, so müsste man sagen. Ja, so kommt er auf ihn zu. Zähne gefletscht, aber wirklich sehr toy-akkurat, muss man sagen.
Ja, ja. Und der Hintergrund ist sehr neutral gehalten.
Ja. Und ist, genau. Ja genau, neutral gehalten und hell gehalten. Deswegen ist vielleicht, wenn man bedenkt, dass in der Folge die beiden zweimal aufeinandertreffen, ist es wahrscheinlich eher das erste Treffen, wenn es nicht im Keller ist, sozusagen in den Gewölben. Also so, es hat auf jeden Fall wirklich direkten Bezug zum Hörspiel. Das ist ja nicht immer so, ne?
Ganz genau.
Das ist nicht immer so. Und bei Grislor sieht es auch ein bisschen so an, wie wenn das ewige Feuer schon sein Fell ein bisschen angezündet hat, oder?
Ja,
so
hinten, das stimmt,
das,
ja.
Die roten Haarspitzen, ja, entweder zu nah am Feuer gewesen oder irgendwer hat ihm da die Haare getönt.
Genau. Extra fürs Hörspiel noch extra, beim Friseur natürlich. Gewesen.
Ja, und das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mir denke, also das Schwert, das passt für mich hier einfach überhaupt nicht rein. Das sieht so ein bisschen aus, ja, keine Ahnung. Ist einfach nur eine Stange, schaut nicht wirklich, also es ist nicht das Zauberschwert und es gefällt mir auch absolut nicht. Also das ist etwas schade, da hätte man schon darauf achten können, dass He-Man immer sein Zauberschwert bekommt auf dem Cover.
Ja. Ja, so eine kalte Stange ist auch was Schönes. Genau. Ja, aber dafür passt die rote Schrift, du hast es schon erwähnt, Matthias, auch sehr gut zum Feuer. Und auch zur roten Hose von He-Man, oder?
Ja, und zum Fledermaus-Symbol der Horde.
Das ist Crystal, ja immer rot, aber die Hose von He-Man ist nicht immer rot, oder? Soweit ich mich erinnern kann.
Das ist richtig, ja.
Richtig, ja, da stimmt man sich farblich ab. Ja, genau. Ich habe mir am Anfang gedacht, Crystal, das sieht ein bisschen, er sieht ein bisschen komisch aus, weil es sieht so aus, wie wenn er einbeinig wäre, aber er hat so das zweite Bein so ganz hinten, kommt im Laufschritt wahrscheinlich daher. He-Man in einer sehr guten Pose, ja, genau. Bei Crystal sieht es ein bisschen, nicht ganz so natürlich aus.
Der linke Arm, der hat mich schon immer gestört. Der linke Arm sieht so aus, als hätte ihn die Oberheuschrecke irgendwie malträtiert.
Ja, irgendwie ein bisschen verkrümmt, verkrüppelt. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, aber...
Ja, wobei das Spielzeug hat schon auch so Gichthände. Also, das würde ich jetzt nicht so dramatisch finden. Aber er sieht aus, wie wenn er auf Inline-Skates daherkäme. Jetzt, wo du gesagt hast, der zweite Fuß ist da auch noch zu sehen, das sehe ich jetzt auch das erste Mal. So im Skater-Schritt gerade.
Ja. Nein, aber okay. Ich sag mal, für Kinder ist das Cover natürlich super. Sieht nach einem richtig gefährlichen Kampf aus und Grislaw ist da schon furchteinflößend, das muss man schon sagen.
Ja, stimmt.
Ja, so viel zum Cover, würde ich mal sagen. Ich gehe jetzt mal kurz die Rollenbesetzung durch. Es gibt zwei neue Sprecher. Natürlich der Zyklon oder Cyclon, wie ihn auch manche nennen. Und auch die Eternierin, die am Markt eine kleine Szene hat. Und wir reden kurz mal über den Harald Dietl, den Cyclon. Wenn jemand noch was hinzufügen will, kann er das gerne machen. Er ist geboren worden am 18. April 1933 und er lebt noch. Das ist die gute Nachricht. Und er ist Theater- und Filmschauspieler gewesen, natürlich in erster Linie. Hat ja doch eben auch schon ein stattliches Alter erreicht und hat sein Geld unter anderem auch als Schwergewichtsboxer verdient. Und hat auch als Journalist für den Spiegel gearbeitet. Und eben nicht nur Theater, sondern selbstverständlich auch Synchronisation war sein Steckenpferd und war da auch sehr, sehr viel beschäftigt. Seine Stimme dürfte manchen Star Trek-Fans auch bekannt sein. Und zwar spricht er den Vorspann von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Und auch bei einigen Hollywood-Schauspielern hat er synchronisiert. Und zwar Patrick Stewart zum Beispiel, passenderweise. Roger Moore. Und ich kenne ihn auch aus der Serie Alf.
Ja, da bin ich dabei.
Ja, hier spricht er den Psychiater Larry, falls ihr euch an den noch erinnern könnt. Ja, genau. Und ja. Schriftsteller ist er auch, steht hier noch zusätzlich, aber das war es, glaube ich, soweit so gut.
Ein Multitalent auf jeden Fall, ja. Und ich habe mir wirklich jetzt auch den Vorspann von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert nochmal angehört. Ich habe immer, wie ich die Stimme gehört habe, gewusst, okay, den kenne ich von irgendwoher und ich glaube, ich kenne ihn hauptsächlich von da. Aber ich habe es nicht zuordnen können.
Jetzt, Dieter, das ist nämlich wirklich mal, jetzt hatten wir einige Sprecher, die jetzt, sage ich mal, wenig Anhaltspunkte für uns hatten. Ja? Die haben halt dies und das gemacht, aber ja, ob ich das jetzt erzähle im Machtschädel oder nicht, wird wahrscheinlich einigen oder den meisten egal gewesen sein. Aber die beiden, nämlich auch die nächste, die Beate Hasenau, die Turnierin am Marktplatz, die haben es beide eigentlich absolut geschafft im Biss. Und zwar, sie ist geboren worden 1936, am 15. April, und verstorben am 1. Oktober 2003 an Krebs. Und sie war eine deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Synchronsprecherin. Und ihr kennt sie, wenn ihr sie nicht als Kabarettistin bei Die Stachelschweine kennt oder bei Münchner Lach- und Schießgesellschaft, dann kennt ihr sie eventuell vor allem als Dorothy bei den Golden Girls. Also da ist sie sehr, sehr populär natürlich vertreten. Und auch bei den Zeichentrickfilmen von Walt Disney ist sie sehr, sehr, sehr oft zu hören. Unter anderem zum Beispiel bei Ariel, die Meerjungfrau. Da spricht sie die Hexe, die Meerhexe Ursula. Und bei Cap und Kappa spricht sie die Big Mama. Oder auch bei 101 Dalmatiner spricht sie die Cruella de Vil. Genau, bei Bernhard und Bianca spricht sie noch mit, die Madame Medusa. Und wenn man es weiß, dann hört man es ganz klar raus. Also für mich in erster Linie die Dorothy. In Hollywood war sie auch unterwegs, also stimmlich zumindest. Claudia Cardinale spricht sie in Spiel mir das Lied vom Tod. Anita Ekberg spricht sie in Die Morde des Herrn ABC und die Gina Lollobrigida spricht sie auch in Die Puppen oder die Rachel Welch auf leisen Sohlen kommt der Tod. Dieter, ich habe ja mit dem Chrissy, unserem lieben Freund, dem Chrissy, jetzt über Richard Lugner gesprochen bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Und
ja,
genau
ganz furchtbar.
Diese Frauen,
bin ich noch
genau diese Frauen
ich mir
hatte.
Das, anhöre.
Das ist einer der witzigsten und besten Podcasts, die wir jemals rausgehauen haben. Schlechte Helden sind immer lustige Podcasts, weil da scheißt man es nichts. Das ist wirklich lustig geworden. Und die Damen, die hier von der Beate Hasenau gesprochen werden in Hollywood, die hat der Lugner alle am Opernball gehabt. Die
alle? Wirklich?
Alle.
Also die Anita Ekberg auch?
Die Anita Ekberg weiß ich jetzt nicht, aber die Kardinale, die Lola Brigida und die Rachel Welch.
Die anderen drei weiß ich auch, ja. Ja, natürlich. Ich habe auch, Spiel mir das Lied vom Tod, das ist ein Film, den habe ich gesehen. Auf leisen Sohlen kommt der Tod, habe ich auch gesehen, ewig her. Da spielt Burt Reynolds auch mit und natürlich konnte ich die Stimme nicht zuordnen, aber das Schöne ist halt wirklich sogar eine Eternierin am Markt oder ist einfach eine Top-Besetzung. Also wenn man die Stimmen hört, dann weiß man, hey, okay, die kenne ich von irgendwoher.
Super
und
cool, ja.
Das ist wirklich, das ist ganz großartig an den Europa-Hörspielen.
Genau.
Ja, und
ja, Matthias, top-besetzt ist auch der Bauer, oder? Entschuldigung, Dieter, jetzt bin ich wolltest du doch was sagen?
Nein, also Golden Girls ist man auch irgendwo mal vorbeigekommen, natürlich. Hat man auch die eine oder andere Folge gesehen. Genau.
Ja, Dorothy mit dieser markanten, rauchigen Stimme, die große ist das. Also die Tochter von der ganz alten, wie heißt sie?
Keine Ahnung. Das darfst du mich nicht
fragen. Muss jetzt auch passen.
Mir fällt es dann schon ein. Wenn es mir einfällt, dann schreie ich es ein, rein, wenn es beim Fazit ist. Ja, der Bauer, lieber Matthias, ist zwar nicht neu, aber überraschend, dass ein alter Bekannter ihn spricht, der Bauer am Marktplatz.
Ja, gesprochen von Jürgen Thormann, den man beim Motu kennt als Ramman und Zodak. Das sogar manchmal in derselben Folge. Und ich muss zugeben, ich habe es als Kind wirklich nicht gemerkt. Das ist, finde ich schon erstaunlich, weil er ja doch eine sehr markante Stimme hat. Mhm. Dass er hier, also hier als Marktverkäufer, als Bauer, da habe ich schon gemerkt, gut, den kenne ich als Ramman oder so. Aber wie gesagt, als Ramman und Zodak in derselben Folge habe ich es manchmal nicht kapiert. Nee, der hat eine ganz, ganz tolle Stimme und der ist ja bekannt und der ist ja auch nicht kaputt zu kriegen. Der spricht ja bis heute in so vielen Filmen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, super Typ, macht das auch wieder ganz, 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 ganz souverän und toll. Also da merkt man einfach, der hat Klasse. Ja. Estelle Getty übrigens heißt die Sophia von jetzt, Golden Girls.
Ah, Sophia, ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe mir gedacht, du suchst den Rollennamen, aber ja.
Beides, Sophia, Estelle
Beides, Getty. Beides. Ja, Jürgen Thormann, ganz großartig auch in dieser Folge, werden wir noch drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Genau.
Ja. In dann, ungefähr einer halben Stunde, denn jetzt wird der Dieter kurz und bündig seinen
Plot. Ausführlichst, natürlich. Nein, also, lassen wir uns kurz drauf ein. Wir haben ja schon angekündigt, eine wirklich gut aufgebaute und gut erzählte Story. Ja, worum geht's denn da? Also, unsere Geschichte beginnt mit Orko, der zaubert ein bisschen am Marktplatz und verursacht da einigen Tumult, als plötzlich die Sirene, die Warnsirene ertönt, weil meterhohe Heuschrecken in die Stadt Eternis eingedrungen sind. Und ja, He-Man, Cyclone und Orko finden dann vor Castle Grayskull auch verdächtige Erdtürme, wo sie vermuten, dass die von Insekten gebaut worden sind. Und ja, sie zerdeppern dann auch gleich einen von diesen Türmen und diese riesen Insekten, riesige Heuschrecken, kriechen dann auch daraus hervor. Es gibt eine Vielzahl dieser Nester und sie fressen alles, nicht nur vor Castle Grayskull, nicht nur in Eternis, auch Snake Mountain ist bedroht, auch dort fressen sich die Rieseninsekten hin. Ja, da wird sogar Skeletor warm, das bringt ihn dazu, Webstor als Unterhändler zu He-Man zu entsenden. Skeletor möchte mit Hilfe der Masters die Gefahr durch die gefräßigen Schrecken abwenden. Skeletor vermutet auch schon, dass Hordak dahinter steckt. Hordak, der versucht, die Macht über Eternia an sich zu reißen. Und er glaubt, dass es Hordak gelungen sein könnte, das legendäre ewige Feuer zu entzünden. Das ewige Feuer, das ungeheure Macht verleiht. Und Skeletor schlägt He-Man eine Zusammenarbeit vor. Ja, wieder mal, das kennen wir schon von Anti-Eternia, aber auch diesmal ist Skeletor so verzweifelt, dass er sich darauf einlässt. Ja, unsere Masters befragen auch noch den Geist von Castle Grayskull. Der bestätigt den Verdacht und konkretisiert nochmal den Plan. Ja, da gibt es eine eierlegende Insektenkönigin, die muss vernichtet werden. Und das ewige Feuer muss gelöscht werden. Skeletor, He-Man, Teela, Man-at-Arms und Orko machen sich dann auf und landen vor der Fright Zone. Dort werden sie von einer Übermacht an Hordekämpfern zurückgedrängt. He-Man hat aber schon einen Plan. Über den Tunnel der Rieseninsekten, da möchte er sich unterirdisch an die Fright Zone heranschleichen und zum ewigen Feuer gelangen. Ja, gesagt, getan. Schon nach 2 Kilometer im Schacht sind sie auch schon unter der Fright Zone und finden dort auch die Königin. Und sie finden dort dann auch das ewige Feuer, das nämlich die Ursache ist, dass die Insekten so stark wachsen können. Ja, und dieses Feuer gilt es nun zu löschen. Das versuchen sie mit allem Möglichen, alle Versuche scheitern. Orko versucht es schließlich mit einem Zauber und er macht das diesmal auf sehr kreative Art. Er verwandelt die ewige Flamme in eine ewig sprudelnde Quelle und
hat gleichzeitig den Vorteil, dass er auch alle Gefährten inklusive Skeletor gleich raus aus den Insektentunneln spült. Ja, und somit ist die Gefahr gebannt und während sich die Helden im Palastgarten wieder bei einem kleinen Schabernack von Orko erholen können, ja, da muss Skeletor sich nochmal mühsam gegen Hordak wieder als Herr des Bösen durchsetzen. Und ja, danach ist wieder alles wie gewohnt auf Eternia. Soweit zur Geschichte und jetzt, liebe Leute, jetzt steigen wir ein. Also,
Olli. Und es geht ja gleich völlig ikonisch los, wie wir eben vorher beim Jüngtormann schon gesagt haben. Am Marktplatz.
Genau, am Marktplatz. Also da beginnt unsere Geschichte und da hat der großartige Jürgen Thormann eine Rolle als Apfelhändler. Er verkauft Äpfel und das ist aus meiner Sicht ein Highlight. Lieber Matthias, wie hast denn du die Szene erlebt und wie findest du sie?
Ja, ich habe dann immer ein Schmunzeln auf den Lippen, wenn ich die höre, muss ich sagen. Sie erinnert mich von der Grundidee her, dass wir auf dem Markt sind und so, erinnert sie mich auch so ein bisschen an Folge 20, an
die Rache Schlangen, des Schlangenfürsten.
An den Schlangenfürsten, ganz genau. Endet aber anders, natürlich. Und ich finde sie einfach süß, so möchte ich mal sagen. Die Szene ist wirklich süß, weil Orko eben da ist und seinen Schabernack treibt und Orko ist ja eigentlich der Lieblingscharakter von H.G. Francis, den er immer wieder einsetzt und das führte dazu, dass es manche sogar total nervt. Mich nicht, denn ich finde hier, das funktioniert ganz gut. Ist ein schönes Geplänkel, gerade die Idee dann mit dem Apfelmus finde ich ganz witzig. Wobei mir gerade einfällt, wenn Jürgen Thormann den spricht, es hätte ja auch wirklich Ramman sein können, aber dann hätte er keinen Zauber gebraucht für den Apfelmus. Den könnte er sich selbst, erstellen quasi. Genau,
richtig. Du, aber da bist du in guter Gesellschaft. Wir sind auch pro Orko auf jeden Fall.
Ah ja, gut, ja. Ja, stimmt. Ja. Habe ich auch schon.
Doch. Wobei, ich kann ja, ganz ehrlich, ich kann ja den Jürgen Thormann auch verstehen. Also da kommt Orko und sagt, gib mir mal so einen Gratisapfel. Ich meine, wo sind wir denn? Also ich glaube, auf Eternia müssen auch Masters bezahlen. Also die werden nicht alles geschenkt bekommen.
Ja, ja. Und überhaupt, der hat, also überhaupt anders formuliert, der Bauer, der hat wenig Respekt vor einem der Masters, ja, vor einem der großen Helden, weil er will ihn da auch gleich verprügeln, den Wicht. Und vielleicht sollten sich die Masters überlegen, ob sie den nicht irgendwie rekrutieren können, diesen Bauern. Also der dürft durchaus ein guter Kämpfer auch sein.
Vielleicht ist es ja die Origin-Geschichte von Ramman und wir haben es nur nicht gemerkt. Ne? Danach haben sie einen Helm aufgesetzt. Und
Absolut. Das wäre auch eine gute Idee, ja. Genau. Ja, aber ich finde das ganz großartig. Also wie er so sagt, meine Äpfel, so eine Gemeinheit, so ein Schaden. Also wie gesagt, finde ich ja auch. Ja. Also der Orko, nur weil er jetzt gerade keinen Apfel bekommt, macht ihm einfach die gesamte Apfelernte kaputt und verwandelt sie zu Apfelmus. Kein sehr feiner Zug von Orko. Aber wie es bei Orko halt so oft ist, es geht nach hinten los, weil das Mus ist dann ein richtiger Verkaufsschlager. Und das macht der Jürgen Thormann auch wieder sehr gut. Was ist? Das Mus schmeckt gut. Hey, das gehört nicht dir.
Und da klingt ja 1:1 wie Grummel Griesgram. Das ist so herrlich. Das klingt ja echt wie aus Regina Regenbogen. Ich liebe die Stelle. Ja. Echt.
Es ist großartig, ja. Und es schmeckt so gut, dass es der Orko dann dem Mossman auch gleich andrehen will. Mhm. Da kommt ja dann der Mossman ganz aufgeregt und der muss den Orko unbedingt zum He-Man bringen. Oder er soll sich zu Hiemen beamen und Orko doch so ihm wegbeamen. Magst du Apfelmus? Da drüben gibt es gutes Apfelmus. Genau, ja, super. Und dazwischen eben diese Eternerin, über die wir ja vorher auch schon gesprochen haben, die natürlich, jetzt wo man es weiß, auch ein Highlight ist.
Genau, ja.
Genau.
Ich finde auch, in der Marktszene sieht man so ein bisschen, entschuldigt, wenn ich da gerade noch reingrätsche, aber da finde ich immer, sieht man so ein bisschen die Verbindung zu den Ehapa-Comics, bei denen ja die Bevölkerung immer sehr, sehr bäuerlich dargestellt wurde. Die sind ja auch immer irgendwie bei der Feldarbeit oder halt auch auf dem Markt und so. Und das deckt sich da eigentlich ganz, ganz gut. Passt für mich. Sehr schön.
Mhm. Ja. Ja, eben, aber das vielleicht auch noch zur Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe. Ich dachte eben immer, die haben sehr viel Respekt irgendwie vor den Helden, die ständig Eternia retten und so, aber bei dem Bauern dürfte das nicht der Fall sein.
Ja, ne, das ist eigentlich die für mich noch ein bisschen offene Frage. Ist Orko wirklich der einzige Trolaner auf Eternia oder gibt es da vielleicht mehrere? Weil vielleicht hat ihn halt einfach nicht als Orko erkannt, sondern hat sich gedacht, das ist irgendein anderer Trolaner. Dem Ganzen, also dieser Theorie widerspricht aber ein bisschen, dass es ja eigentlich schon immer ein sehr besonderes Ereignis ist. Wir haben das ja mit Arkia in der Folge 4.
Eben.
Und auch bei einer der letzten Folgen bei Skeletors Meisterplan, glaube ich, wo eine Roboter-Trollanerin kommt, wo es dann immer so ist, oh, ein anderer Trollaner. Also,
ja, genau.
Genau. Also insofern
die Türkin.
Ja, müsste man Orko eigentlich schon kennen, so am Markt von Eternis.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Diese Ausrede lassen wir nicht gelten. Orko nicht zu erkennen, dann. Das gibt's nicht.
Genau. Aber ja, sehr mittelalterliche Szene und dann kommt eine sehr moderne Sirene. Also das ist jetzt, hat für mich nicht so nach einem Nebelhorn geklungen oder nach irgendeinem Blasinstrument, sondern eher so eine Membran-Lautsprecher-Sirene. Genau, und dann geht's auch schon los. Dann haben wir einen Szenenwechsel, auch mit einer wirklich sehr, mit einem sehr düsteren, für mich fast schon verstörend wirkenden Musikoutro. Also ist mir zumindest in Erinnerung geblieben, da wird dann wirklich gleich mal so, oh, jetzt ist was passiert. Mhm. Wird der Hörer hingeführt.
Ja, genau. Und Mossman macht ja richtig Stress. Also der He-Man braucht dich, beziehungsweise du musst unbedingt zu He-Man, es ist was passiert. Orko beamt sich dann, du musst dich in den Palast beamen, Orko beamt sich in den Palast, He-Man nicht da. Orko beamt sich dann in den Basher Saurus, glaube ich, sind sie unterwegs. Mhm. Und He-Man total entspannt. Hallo Orko! Ja. Schön, dass du auch vorbeischaust. Ja. Kein Anzeichen von Stress oder Gefahr oder sonst irgendwas. Also ja. Das passt überhaupt nicht zusammen.
Wir werden es nie erfahren, was He-Man wollte und ob er was wollte.
Genau, so sagst du es, Matthias. Ja.
Genau, also es kommt einem nicht so vor, wie wenn He-Man ihn jetzt gerufen hätte, sondern eher mehr so dem Zufall entsprungen. Genau. Ja, und da haben wir den ersten Auftritt von Cyclone bzw. Zyklon, wie er im Hörspiel genannt wird. Also ich höre sie eher mehr so als Zyklon und nicht Zyklon. Was sagt ihr zur Figur und zur Einführung in den Hörspielen?
Ja, Matthias, als Gast, wenn er so offen fragt, darfst du immer gerne als Erster antworten. Ja.
Okay, gut, dann reiße ich das Wort an mich. Und Cyclone als Charakter, muss ich sagen, als Figur, habe ich ja sehr, sehr geliebt. Das ist auch eine der Figuren, bei der ich, ich habe noch alle Figuren aus der Kindheit und es waren nicht wenige. Ich weiß aber nicht mehr bei allen, wie ich sie bekommen habe. Bei ihm weiß ich es noch sehr genau und habe da viele positive Erinnerungen einfach dran und finde es bis heute auch noch sehr schön, dass er der Lieblingscharakter meines Sohnes ist. Und mein Sohn hat, er ist jetzt mit 12 kommt er langsam so aus dem Moto-Alter raus, leider, aber ich bin mir sicher, dass er da wieder reinkommt. Im Zimmer ist noch eine Vitrine mit allen Cyclone-Varianten. Also da hat er eine eigene Cyclone-Vitrine. Ja, insofern ist das ist die Folge für uns perfekt mit der Einführung oder mit dem Erstauftritt von ihm. Als Figur fand ich ihn einfach nur großartig. Ich finde das Farbschema toll Und jetzt hier die Einführung gefällt mir auch sehr gut. Ich finde, der Harald Dietl spricht den gut. Also das ist so halt so eine knorkige Stimme. Also da merkt man schon, das ist ein Typ. Gefällt mir sehr gut. Die Aussprache, damit habe ich eigentlich keine Probleme. Ich habe es halt so genommen, wie es da kam. Ich bin auch einer, der heute noch Whiplash sagen kann, ohne dass er da sich für schämt. Mhm. Ja, Triklops, Triklops, das sind ja alles so Sachen, da kann man ja lang drüber diskutieren. Ja, ist halt so. Mhm.
Das stimmt, ja. Also das denke ich mir auch. Ich bin auch einer, der Zodak sagt und nicht Zodek.
Ja, genau.
Und so, ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich, also ich habe die Folge Das ewige Feuer als Kind nicht gehabt. Und deswegen, ich glaube, das ist wirklich so, wenn man es als Kind sozusagen so eingelernt hat, die Namen, dann sagt man es auch so und denkt gar nicht lang drüber nach.
Ich sage auch immer noch, Soa, der Adler des Giganten.
Genau. Ja, na, die Figur war toll, die hatte ich auch. Ich habe damals als Kind fast was Frevelhaftes begangen, weil ich habe dieses Bild, das er auf dem Bauch gehabt hat, das so ausgesehen hat wie ein Radar. Das habe ich so cool gefunden und das habe ich tatsächlich mal mit so einem, weiß ich nicht, Messer oder kleinen Schraubenzieher, habe ich das dann so rausgekratzt und habe es mir auf die Uhr geklebt und bin dann so in die Schule gegangen. Und, ja, ich habe es wirklich auf meine Armbanduhr so draufgeklebt, hat natürlich dann irgendwann nicht gehalten, habe ich verloren und dann habe ich einen Cyclone mit einem leeren blauen Bauch gehabt, war dann ganz schlimm.
Aber daran kann ich mich noch erinnern, denn wir hatten beide den Cyclone, einer der wenigen, den wir beide hatten. Und unsere Stammhörer wissen es ja, wir haben wir haben uns nicht übers Internet kennengelernt, sondern in real. Und unsere Eltern waren schon befreundet, also wir sind schon als kleine Kinder zusammengekommen und haben dementsprechend auch Masters miteinander viel, viel, viel gespielt. Und den hatten wir beide und deiner war immer der ohne Radar.
Genau.
Da konntet ihr sie auch nicht vertauschen, das ist ja auch nicht schlecht. Das
war auch nicht schlecht, genau.
Aber vielleicht finden wir wieder irgendwie zurück zum Hörspiel. Also sagt's mir mal, woher kommt der Cyclone überhaupt da jetzt im Hörspiel? Also Einführung gibt es ja da keine, oder?
Nein,
der ist da. Einfach da. Ja. Also,
genau, der ist einfach da. Und wird auch nicht so wirklich erklärt, wo er denn herkommt, was seine Origin ist, sondern ja, einfach mal ein zusätzlicher Kämpfer für das Gute, der einfach da ist.
Genau, so ist es, ja.
Der fehlte halt auch noch aus der Wave, ne? Den musste Hagi Francis noch einbauen. Genau. Mossman und Roboto haben ja schon ein paar Mal auch in dieser Folge ihre Mini-Auftritte und er braucht jetzt halt auch noch einen. Aber ich finde den schön in Szene gesetzt, dann noch zusammen mit dem Fahrzeug, mit dem Bechersaurus, und das finde ich schon nicht schlecht.
Das passt.
Genau.
Dieter, was sagst du zum Bechersaurus, seinem Anlassgeräusch?
Ja, den habe ich ja gehabt, den Bechersaurus, also habe ich immer ein tolles Fahrzeug gefunden und mir ist halt da aufgefallen, sie sehen den Turm und sagen, ja, da gehen wir jetzt mal mit dem Bechersaurus drauf los. Und ja, ich stelle mir da He-Man so vor, wie er den Motor startet und so gefühlt dauert das eine Minute, bis der wirklich anspringt. Der muss mal wieder zum Service bei meiner Dame in die Werkstatt. Da hat es was, der lässt sich nicht so leicht an.
Das ist echt unglaublich lange gewesen, ja. Und sehr laut und penetrant sind auch die Geräusche der Riesengrillen. Also das ist auch wirklich irrsinnig laut gedreht. Aber scheinbar machen Riesengrillen dieselben Geräusche wie normale Grillen. Also besondere Unterschiede habe ich da jetzt nicht. Nur lauter
vielleicht. Nur lauter, genau. Ja, aber das ist ja überhaupt, also da geht es ja richtig, richtig ab. Du hast den Bechersaurus, du hast diese Grillen, das ist ja wirklich, Orko sagt ja dann auch, mir täten die Ohren weh, wenn ich Ohren hätte. und wenn dann noch dieser Knall kommt von der Kugel, ja, das, ich finde das stark, das ist echt ein krasses Ohrenkino.
Mhm. Ja, total.
Ja, genau. Und
dann wird es gefährlich. Gefährlich. He-Man erkennt die Lage, würde ich mal sagen, und die Gefahr. aber jemand anderes nicht, Matthias. Mhm. Eine ikonische Szene, oder?
Aber vielleicht das noch, He-Man versucht ja nicht mal gegen so eine Riesenheuschrecke zu kämpfen, sondern er ist gleich, er sagt, oh mein Gott, wir müssen sofort alle alarmieren, ja, höchste Gefahr, wir fahren nach Eternis zurück und dann müssen wir uns überlegen, was wir tun können. Also He-Man sofort wirklich angespannt und sehr, sehr besorgt.
Ja, stimmt.
Ja. Und ja, und dann kommt ein legendärer Einzeiler von Cyclone, oder Matthias?
Ach He-Man, so schlimm wird es schon nicht werden. Ich war heute, als der Alex mir geschrieben hat, dass er eine Autopanne hat und ich weiß, ob er kommen kann, ich war kurz davor, ihm zu schreiben, ach Alex, so schlimm wird es schon nicht werden. Also ist
schon, das Gleiche ist mir auch durch den Kopf gegangen.
Der macht das aber auch wirklich so lässig und vor allem gerade im Gegensatz, also He-Man so, oh, und es wird eine Katastrophe geben, Hilfe, ja, und Cyclone, die Ruhe selbst.
Ja. Yeah.
Unglaublich, also. Bitte auf das unbedingt mal Fokus nehmen, liebe Machtschädel-Hörerinnen und Hörer.
Super. Unbedingt.
Ja. Na gut.
Dieter, ich habe ja auch eine 12-jährige Tochter, also heute würde Cyclone wahrscheinlich sagen, ach He-Man, chill deine Base oder so.
Ja, genau, chill mal die Base.
Genau. Na okay, ja, aber wirklich, wirklich großartig. Also da hat sich für mich Cyclone wirklich sehr gut eingeführt mit diesem Satz. Da, da hat er alles richtig gemacht. Mhm. Genau. Ja, und dann kommen wir auch schon wieder zurück nach Eternis. Da treffen He-Man, Cyclone und Orko dann auf Man-at-Arms. Und da ist es auch ganz spannend, weil Teela und Man-at-Arms haben ja auch schon sozusagen das festgestellt, haben auch informieren He-Man, ja, diese Insektentürme gibt es nicht nur vor Castle Grayskull, die gibt es überall auf Eternia. Und also die haben die Aufklärung schon gemacht. He-Man sagt aber, das will ich mir selber ansehen, komm, wir nehmen den Blasterhawk und ich gucke mir das mal an. Also da vertraut er nicht so ganz den Aussagen von Man-at-Arms und Teela.
Also letztes Mal, Dieter, hast du mich noch zurückgepfiffen, wie ich Blasterhawk gesagt habe.
Blasterhawk, was habe ich gesagt? Na, Blasterhawk natürlich. Ja, schau, und so hat sich's bei mir jetzt eingebrannt, Olli.
Wunderschön. Das mag ich sehr, macht dich sehr sympathisch, ja. Noch sympathischer.
Und auch da war wieder ein sehr langes Motoranlassen zu hören, habe ich das Gefühl gehabt.
Nicht ja, und dieses so Mal sogar mit Schlüsselansteckgeräusch. Also ich habe auch ganz genau gehört. Das ist unglaublich. Also zweimal, ich glaube beim ersten Mal trifft er da auch nicht den Schlüssel ins Loch und beim zweiten Mal. Das ist echt lustig, also so mit Schlüsselbund quasi.
Ja gut, aber es sind ja auch beides Riesenkarren, ne? Also die brauchen schon ein bisschen, bis die Zündung läuft. Also es ist ein
absolut. Ja. Aber ich stelle mir gerade He-Man vor mit so einem, hoppala, jetzt haue ich da mein Mikro gleich rum dabei, weil ich es euch zeigen will über die Kamera. Wir sehen uns ja, liebe Hörerinnen und Hörer. So ein riesen Schlüsselbund mit allen Fahrzeugschlüsseln. Ach, verdammt, welcher war jetzt der von Blasterhawk?
Ja.
Genau.
Ja, ja, und so starten sie und verschaffen sich mal einen Überblick. Auch hier wundert es mich, ja, man kennt das ja, ich glaube bei Sturm von Castle Grayskull, da sagt mir damals, na He-Man, schieß mal auf die Vielzahl an Gegnern, könnten sie hier auch mal ausprobieren, ja, aber machen sie nicht. Sie sagen gleich, oh, viel zu viele Rieseninsekten und es werden immer mehr. Da brauchen wir gar nicht Mühen aufwenden, um sozusagen jetzt mit roher Gewalt gegen die anzukämpfen. Da muss ein anderer Plan her.
Und sie machen sich auch schon mal Gedanken, wo die überhaupt herkommen. Ne? Also Cyclone sagt ja auch dann, sowas hat es noch nie auf Eternia gegeben und überlegt er dann, ob kommen die von einem anderen Planeten oder sagt er dann sogar, jemand hat verbotene Experimente mit Insekten angestellt.
Mhm. Ja. Aber Man-at-Arms sehr energisch, oder? Bis jetzt wissen wir noch gar nichts, Cyclone. Cyclone. Das ist auch Man-at-Arms da wieder sehr der Obergeneral. Schön, dass er wieder da ist. Wir haben ihn vermisst, die letzten Folgen.
Definitiv.
Genau. Mhm. Ja, und sagt mir mal bitte, wann wurden denn aus den Grillen Heuschrecken? Habe ich da was übersehen? Plötzlich reden sie von Heuschrecken und vorher die ganze Zeit von Grillen. Da, aber ich habe nicht mitbekommen, wo da irgendwie der Switch war.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so.
Das fällt auch nicht so auf. Mir ist gar nicht aufgefallen. Ja.
Nein, aber also ich habe die Folge immer mit Heuschrecken assoziiert. Ich meine, Grillen sind ja auch so ein, ja, verwandt mit Heuschrecken. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie es später dann auch nochmal sagen, oder sagt es der Horst Naumann, also wie sie dann schon im Tunnel sind. Ja, und sie hören das Grillen zirpen. Aber ich hatte jetzt keinen Wechsel irgendwie von Grillen zu Heuschrecken bemerkt.
Bei dem ersten Turm sagt, glaube ich, oder ich muss mal nachgucken, aber ich meine, Cyclon sagt doch dann zu ihm, es waren Heuschrecken, sie waren, jetzt weiß ich die Zahlen nicht mehr, sie waren etwa, also ich, 3 Meter lang und so viel Meter. Ja. Also da nennt er sagt da wirklich Heuschrecken an der Stelle. Ja. Ja. Aber gut, ich meine, bei Buzzoff ist ja auch immer hässliche Wespe, mal schickt der Bienen, mal schickt der Wespen, ja. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also mit den Insekten haben sie es nicht ganz so.
Scheinbar. Also würde mich interessieren, wenn das jemand von euch draußen irgendwie mitgekriegt hat, auch wo da irgendwie, ob es da irgendwo eine Erklärung gab oder so. Aber eben, wie wir vorher auch schon herausanalysiert haben, die Grillen zirpen sehr grillisch und später, es wird dann eigentlich nur noch von Heuschrecken geredet. Und selbst wenn der Biologielehrer Sohn jetzt auch sagt, es sind nicht definitiv die gleichen Wesen, ja, die gleichen Insekten, dann sind das zwei verschiedene eigentlich, auch wenn sie vielleicht
also ähnlich aussehen. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt im Skript, das ja Matthias vor ein paar Jahren abgetippt hat. Das sagt Thieler auf
schon
der
wieder
einen
den Arsch
Seite.
Ja.
Thieler sagt auf der einen Seite, ja, und es kriechen immer mehr Riesengrillen aus dem Boden hervor. Und gleich auf der nächsten Seite sagt sie, es müssen Zehntausende Riesenheuschrecken sein. Also sie sind da nicht ganz konstant in ihren Aussagen. Also,
das ist schon ein Fehler irgendwie auch im Skript. Also nicht im abgetippten Skript, sondern im Original.
Im Originalskript. Ja, ich würde das nicht so eng sehen. Oh ja. Sie reden ja auch von Monsterinsekten, das passt schon. Und was hält dir von der kreativen Idee, die Thieler hat, um die Riesenheuschrecken auszuprobieren?
Heuschnecken sind sie meiner Sicht nicht.
Riesenheuschnecken.
Da lege ich meine Hand ins ewige Feuer dafür, dass es keine Heuschnecken sind.
Ja. Na, Olli, was sagst du dazu, oder? Mal einfach den Riesengrillen, Riesenschrecken, das Futter wegbrennen, war auch keine so gute Idee, oder?
Was das Thieler, ich habe jetzt vor lauter Spaß deine Frage gar nicht gehört, dass Thieler da gleich den Wald niederholzen will, oder was?
Ja, nämlich gleich alle Wälder.
Ja, so das fischen. Sagt sie aber erst später beim Geist von Castle Grayskull, ja, glaube ich.
In Grayskull sagt sie das dann.
Genau, weil der Geist bessert sie dann ja sehr gute Mutter, sage ich jetzt mal, und sagt, nein, Thieler, das würde ja Eternia auch zu einer Wüste machen.
Ach, sagt das der also, Geist? Ich dachte, das sagt, habe ich da.
Du hast völlig recht, sie sagt es auf jeden Fall, ja. Aber jetzt kommt mal der Webstore, ne?
Auf Spidor.
Webstore auf Spidor, das ist Spinnen Power pur. Also noch mehr Insekten.
Genau, noch mehr Insekten.
Also sie landen wieder sind wieder zurück und Webstore kommt und wird schon angekündigt von Roboto, glaube ich, gell?
Genau, ja.
Und Matthias, erzähl mal über diese Szene. Was hast du da hier etwas notiert, hast du da Gedanken dazu?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Skeletor da nicht, also dass er Webstore vorschickt und ich finde es auch ganz witzig, wie He-Man so dann auf ihn zukommt, sagt so, hallo Webstore, ja, Gude, was machst du dann hier? Bei Webstore ist ich traue der alten Stimme von ihm so ein bisschen nach, muss ich sagen, auch wenn er, ich muss sagen, wie heißt denn jetzt der Sprecher in der Folge. Ja, aber ihr wisst ja, wen ich meine. Also
der aktuelle Webstore.
Ja, der für uns jetzt aktuelle Webster, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Ja, das ist schon wieder einige Folgen her, das kannst du nicht erwarten, dass wir uns das merken.
Henry Kielmann ist es, aber es steht, glaube ich, das Pseudonym Walter Boll drin. Ich glaube, so rum ist es, ja. Mhm. Und ich muss ja sagen, er klingt ja sehr, sehr spinnenhaft irgendwie, ne? Aber ich fand halt davor diese kratzige Stimme, die ist einfach so im Kopf drin. Der traue ich immer noch ein bisschen nach. Aber zum Dialog selbst muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr witzig. Wie gesagt, He-Man kommt da so locker an und Webster dann so, ja, ich will das kurz machen. Skeletor ist bereit, ein Gespräch mit dir aufzunehmen. Und He-Man so, ist er das? Ja, ja, schön. der lässt ihn ja wirklich so eiskalt abblitzen, das ist schon krass.
Na, weil es wahrscheinlich schon gewohnt ist von Angriff der Magier, dass der Webster dann irgendwann mal daherkommt und ihm was anbietet. Weil da ist es ja da verrät er ja Skeletor sozusagen bei Angriff der Magier und auch alleine. Allerdings nicht auf Spider. Aber Spider spielt natürlich überhaupt keine Rolle mehr. Das ist halt auch etwas merkwürdig, ja, weil sie hatten noch richtig Angst vor ihm und er war so dominant noch vor ein paar Folgen und jetzt ist er einfach nur noch ein Reitgefährt.
Naja, er ist ja nicht hier, um zu kämpfen, der Spider. Also der wird ja nur als Reittier benutzt und Webster zum zweiten Mal der Bote und er macht das auch definitiv besser als Beastman in Folge 6 im Kerker Skeletors, weil da ist Webster auf jeden Fall besser drauf. Ja. Und ja, Olli, du weißt ja, wir freuen uns ja immer, wenn He-Man so ein bisschen den arroganten Machtschädel raushängen lässt. Das macht er hier perfekt, ja. Mhm. Völlig unbeeindruckt von der Gefahr will er einfach dem Webster jetzt einmal zeigen, ja, hey, du hast hier nichts zu melden, auch Skeletor nicht, die sollen alle zu mir kommen, Skeletor soll zu mir kommen, wenn er etwas will. Also ja, da ist er wieder at his best, muss ich sagen.
Ja. Absolut richtig, ja. Machtschädel, wie wir ihn lieben.
Genau.
Genau, dann muss er es bleiben lassen. Das ist schon, ja, klare Ansage.
Ganz genau, und er hat auch Erfolg, denn Skeletor kommt ja auch, ja. Ja, genau. Vielleicht noch ein Satz, weil es auch wirklich nur ein Satz ist, zu Roboto, der wurde sozusagen auch nur zu Werbezwecken irgendwie reingeschrieben, kommt mir vor, oder? Diesen Satz, schön, dass er mitredet, aber das war es dann auch schon, oder? Ähnlich wie Mossman, der hat auch nicht viel mehr zu sagen.
Ja, in der 27 sagt er dann so, ja, das hat Mossman erwischt, da kommt er auch nur kurz, um was anzusagen.
Ja. Ja,
genau. Ist halt leider so, ja. Ja, gesprochen von Orkos Bruder, also von Michael Grimm. Und der macht ja einiges. Also der hat auch im Otokosmos, hat auch mal Beastman gesprochen, hat auch bei Filmation, da gehört er zur ersten Crew, glaube ich, von der ersten Staffel, da spricht er mit, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Also in einer Gruppe ist er auf jeden Fall dabei. Und hat er nicht auch in Folge 14 den Krakor gesprochen? Mhm. Kann das sein? Mhm. Der Michael Grimm,
meine genau, ich. Genau, da haben wir auch darüber gesprochen, dass er zu Krakor besser passt als zu Beastman.
Ja, das macht er auch richtig gut, finde ich so. Wie die Stimme auch verstellt, ja.
Ja. Aber auch ein guter Krakor ist der Dieter. Der Dieter hat da in einer unserer ersten Hörspiele, war das, gell, Dieter? Den hast du super
gesprochen. Genau. Ich bin auch ein ganz guter Schwarzfeld-Modulator. Ja, nein, also Roboto, ich muss ganz ehrlich sagen, also als Kind, wenn mich irgendwer gefragt hätte, kommt Roboto in den Hörspielen vor, hätte ich mich nicht dran erinnern können, weil, wie gesagt, es ist so unauffällig und so unscheinbar, das könnte irgendein Bote sein, man hört auch eine keine Roboterstimme, Segelboote, nein, aber es ist die Stimme auch ganz normal, also man könnte ja eine Roboterstimme oder eine irgendwie die Stimme technisch ein bisschen verzerren, dann hätte man zumindest irgendeinen Wiedererkennungseffekt, aber
Nee, das stimmt. Also gerade die drei, also Cyclone, ich bleibe jetzt mal bei der Aussprache, Cyclone, Mossman, Roboto, die sind ja so zusammengekommen. Ne? Sind die, was ist das für eine Wave? 4? Oder
die 4, glaube ich. Ja,
4, ja. Genau. Das ist halt sehr, sehr schade. Die treten zwar auf, klar, aber haben halt nichts, so wie du jetzt sagst, weder von der Stimmenfärbung her noch von ihrem Einsatz her haben sie leider ja nichts von ihrem Action-Feature oder so. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen schade. Ja, stimmt. Aber als Kind habe ich mich gefreut, dass sie drin sind. Das muss ich sagen.
Ja, klar. Absolut. Ja, ja, und Skeletor kommt ja dann tatsächlich auch in die Stadt Eternis und kommt He-Man besuchen. Skeletor hat sein Schwert dabei und Mossman vermutet sogar, dass er vielleicht sogar irgendwo heimlich eine Pistole versteckt. Trotzdem fordert He-Man auf, die Waffen abzulegen. Also er fordert Teela auf und legt auch selbst sein Schwert ab. Matthias, was sagst du da? Das ist doch irgendwie unerwartet.
Ist unerwartet und Mossman ist ja da auch sehr, sehr aufgebracht. Ich muss bis heute noch über das Wort Pistole in dem Fall lachen. Ja. Ich weiß nicht, Mossman betont das auch so komisch. Vielleicht hat er noch eine Pistole. Also da habe ich echt schon als Kind gelacht. Nee, aber He-Man ist sich da ja, also der ist ja überhaupt sehr, sehr, in Anbetracht der Gefahr, muss man sagen, ist er sehr, sehr gechillt und auch was das angeht und sagt er dann auch, nee, wenn der jetzt schon alleine kommt oder so, dem muss es echt dreckig gehen, der macht da nichts. Ja. Der will nur spielen, der will nur sprechen.
Also, naja, und irgendwie, also vorher war er richtig arrogant gegenüber Webstore und jetzt sagt er, jetzt kommt es mir so vor wie, jetzt Skeletor bloß nicht verschrecken, jetzt wo er sich schon hergetraut hat, legen wir mal die Waffen weg, ja,
aber er
damit
spricht,
Skeletor keine Angst kriegt.
Aber er spricht mit ihm ja dann wirklich so, also da hat er wieder diesen Plauderton wie bei Webstore, ne, mit dem, hey, da bist du ja, das finde ich auch sehr lustig.
Genau.
Er ist schon ein bisschen arrogant, ja. Aber coolerweise nimmt er dieses Mal nur Teela mit. Das ist eine absolute Weiterentwicklung, was den Machismo betrifft. denn normalerweise muss nur Teela da bleiben und alle anderen dürfen mit. Also das ist mir richtig aufgefallen und habe ich
das stimmt.
Ja. Als gut befunden.
Und wie du gesagt hast, Matthias, also He-Man behandelt Skeletor auch so ein bisschen herablassend wie vorher Webstore, aber Skeletor, der weiß sich auch zu helfen. Also ich finde, der reagiert sehr, sehr gut. Ja. Der antwortet ebenso hämisch, zum Beispiel als He-Man fragt, weshalb kommst du? Drück dich etwa dein schlechtes Gewissen? Und Skeletor... He-Man, du weißt, dass ich derartige Beschwerden noch niemals gehabt habe und auch nie haben werde. Also
leider.
Genau. Genau.
Ja, es ist die erste geile Skeli-Szene von vielen. Also es ist die. Jetzt geht's da so richtig ab. Also Bassetti in absoluter Bestform. Ja. Unfassbar, was der hier raushaut. Also ich habe jetzt auch jede Szene mir auch nochmal extra dick markiert, wo der was raushaut. Und da könnt ihr euch ab jetzt schon freuen, alle miteinander. Also das ist unglaublich super und unglaublich gut.
Das ist wirklich richtig gut. Also der Dialog, der ist mir auch einfach aufgefallen. Ein richtig schöner Dialog, der auch richtig gut den Spannungsbogen der Geschichte aufbaut, ja. Also wenn Skeletor schon mal sagt, verzweifelt, nun das ist nicht das richtige Wort. Ich gebe jedoch zu, dass ich Sorgen habe. Also dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. So kennt man Skeletor gar nicht. Der ist ja normalerweise, der denkt, der ist unbekümmert und denkt so gar nicht an irgendwelche Konsequenzen. Aber ja, diesmal muss er sich sogar mit He-Man einlassen.
Mich würde ja interessieren, was da in ihm vorweg los war und was in ihm vorgegangen ist. So in Snake Mountain sitzend auf seinem Thron. Ah, verdammt, jetzt kommen diese Insekten. Ja, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Soll ich mal zu He-Man gehen und ihn fragen, was wir machen sollen oder so? Also schon schräg irgendwie, dass er da auftaucht.
Ja.
Ah, nein, ich schicke mal Webstore hin und frage. Ich fühle mal vor.
Genau.
Aber ich weiß nicht, prinzipiell, hebe ich mir vielleicht fürs Fazit auf, aber diese Rieseninsekten, für mich persönlich jetzt, stellen sie nicht diese unfassbare Gefahr dar, sodass Skeletor jetzt sofort zu He-Man laufen müsste. So wie bei Anti-Eternia, wo er merkt, okay, fuck, ich hab's vergeigt, ja. Ich weiß keinen Rückweg mehr oder keinen Ausweg mehr. Bei den Insekten, ja, ich weiß nicht. Natürlich fressen sie alles weg und so, aber für mich persönlich sind sie nicht, nicht auf der gleichen Ebene, sage ich jetzt mal, wie andere Gefahren, die schon auf Eternia unterwegs waren.
Also das kommt ja jetzt dann noch sozusagen die Erklärung, warum es einfach keinen Sinn hat, mit konventionellen Mitteln gegen diese Insekten zu kämpfen. Stimmt. Das wird jetzt dann, wenn sie den Geist aufsuchen, sozusagen erklärt. Aber es ist schon auffällig, auch Skeletor könnte ja sagen, ja, ich habe versucht, sie abzuwehren oder ich habe so und so viele erschlagen, aber es werden immer mehr. Aber eben wie gesagt, weder die Masters noch Skeletor haben irgendwie versucht, mal die Insekten zu bekämpfen, sondern und das ist schon überraschend, dass Skeletor, da gebe ich dir recht, Olli, dass der einfach gleich sagt, oh, okay, das ist so eine große Gefahr, da muss ich sogar meinen Erzfeind um Hilfe bitten oder um Hilfe zur Zusammenarbeit auffordern. Aber
genau das, dass er halt dann wirklich kommt. Ich finde, das ist halt ganz, ganz interessant in der Folge. Hier wird ja vieles bedrohlicher dadurch, dass es gar nicht da ist. Ja, also so, die Heuschrecken werden bedrohlich dadurch, also ohne dass sie jetzt groß auftreten, werden sie dadurch bedrohlich, dass man halt erfährt, die fressen alles weg und dass man jetzt erfährt, sogar Skeletor kommt zu den Masters allein. Ja, um Hilfe zu bitten, also er muss ja echt was, muss ja, das muss ja wirklich was sein. Allein durch Abwesenheit, so wie wir später ja dann auch drauf kommen, dass Hordak ohne ein Wort zu sagen bedrohlicher denn je ist, ja, das ist ja unglaublich. Und Hordak wird auch von Skeletor, so wie das ewige Feuer selbst, das titelgebende ewige Feuer, die werden von Skeletor ins Spiel gebracht. Das finde ich ja auch noch erwähnenswert an der Stelle, denn erst durch dieses ikonische Gespräch, durch dieses legendäre Gespräch von He-Man und Skeletor kommt eben das ewige Feuer und kommen Hordak ins Gespräch.
Genau.
Absolut. Ja, richtig, ja. Ja, aber Skeletor, ich weiß nicht, hat der auch irgendwie seine Schafe vor Snake Mountain weiden, die irgendwie gefressen werden von den Heuschrecken oder den
Der hat schon seine ganze Rinderherde geopfert.
Genau. Die trinken ja auch Wein auf Snake Mountain. Was glaubst du, wenn die Weingärten da plündern, die Heuschrecken? Dann?
Ja, aber den Wein trinken sie aber nur, bevor sie einen Angriff machen.
Damit sie die Nacht durchzechen können und sich Mut antrinken für den Angriff am nächsten Morgen. Genau.
Okay, ja, da haben wir auf jeden Fall schon Ansätze von Erklärungen. Ja, sehr gut.
Ja, sicher, du.
Naja, der Übergang war cool. Der Übergang zwischen dieser und der nächsten Szene, wo sie dann doch den Geist lieber nochmal um Hilfe bitten oder befragen, nachdem sie Skeletor jetzt nicht hundertprozentig vertrauen. Denn der Adler, der schreit schon am Ende der Szene recht laut. Da hört man ihn schon. Das finde ich perfekt. Also, und dann geht's ab zum Geist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
Ja, genau.
Ja, spätestens wenn der Geist ja dann sagt, gut, dass ihr endlich gekommen seid. Ne? Also spätestens dann weiß man, okay, da ist wohl schon Gefahrenverzug. Ja.
Ja. Genau, und das ist ja ganz lustig, das ist ja, da werden sie ja richtig vom Geist gerügt, so dass sie, dass sie so spät kommen. Ja. Das ist nämlich ja tatsächlich auffällig, also dass sie zuerst sich. Also normalerweise ist ja das Erste, wenn sie eine Riesengefahr bemerken, ist, dass sie sofort mal den Geist um Rat fragen. Aber hier empfangen sie zuerst Webster, dann Skeletor und so weiter. Vorher starten sie auch selber noch einen Erkundungsflug und so. Und ja, da verstehe ich die Gisela Trobe. Die sagt dann, hey, was ist los? Warum seid ihr nicht schon längst gekommen? Genau.
So ist das. Ein kleiner Schnittfehler ist mir aufgefallen. Ich habe es allerdings dieses Mal, muss ich gestehen, über YouTube gehört, über den Hugo Bartwisch, seinen Kanal.
Ah, ja.
Ich muss immer wieder lachen über diesen Namen. Also als Österreicher, ich habe es eh schon mal erwähnt, Hugo Bartwisch, unser legendärer Polit- oder Historiker in Österreich. Ja, Hugo Bartwisch, wer es noch nicht kennt, da könnt ihr alle Folgen auf YouTube nachhören und da wird manchmal geschnitten, das hat vielleicht irgendwelche rechtlichen Gründe oder so, keine Ahnung. Aber hier, glaube ich, war es nicht der Bartwisch, der den Fehler gemacht hat. Hier war es, glaube ich, die Heike Tine Körting. Irgendwas, plötzlich ist die Hintergrundmusik abgeschnitten.
Echt? Okay.
Ja. Oh, nee, das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal nachhören.
Ist mir auch nicht aufgefallen. Mhm. Ja, du, das, du, das, du hast da einfach auch ein gutes Ohr. Das weiß ich schon von dir. Genau. Naja, also mir ist noch eine zweite Auffälligkeit aufgefallen, die ist eh ziemlich offensichtlich. Also man kennt den Geist von Castle Grayskull ja, oder die Zauberin von Grayskull, eigentlich ist es ja nicht mehr der Geist, die rote Wolke, sondern in den letzten Folgen ist sie immer in Gestalt der Zauberin erschienen. Und vielleicht hat auch das die Änderung gebracht, weil sonst spricht sie ja immer in Rätsel. Aber diesmal ist eigentlich keine Spur von irgendwas, was man missinterpretieren könnte. Sie sagt eigentlich ganz klar, hey, mach das, ja, also das ist die Ursache, ja, da haben wir eine Königin, die legt 1000 Eier pro Stunde, die Insekten leben 3 Tage und vernichten alles und hey, geht dahin, löscht das ewige Feuer und vernichtet die Königin. Genau, also das ist tatsächlich für mich ein bisschen überraschend gewesen, dass da gar nichts mehr.
Aber die Helden scheinen genau davon total überfordert zu sein.
Ja.
So nach dem Motto, die Zauberin sagt dann so, ich habe ja schon mal, habe ich schon mal eine PowerPoint vorbereitet, schaut es euch mal an, da müsst ihr hin, genau. Da wo das X ist, müsst ihr hin und macht das und das. Und die stehen da so da und sagen, wie jetzt? Echt? Ohne Rätsel? Was ist denn hier los? Die sind echt überfordert.
Ja. Ach, du meinst, das ist vielleicht ein andere eine andere Fährte oder ich weiß nicht.
Ja. Genau, willst du uns damit sagen, dass?
Genau.
Nein. Ja. Geht hin und löscht das Feuer. Ja, wie jetzt?
Genau, ja.
Ist aber ewig
vielleicht
lang.
Vermuten die eine doppelte Psychologie dahinter. So, ja, was will sie uns damit sagen?
Ja, und dann kommt das Tila, was du vorher schon gesagt hast, das mit Tila. Und ich muss euch gestehen, ich musste kurz zurückspulen, weil ich es kaum glauben konnte, was Tila hier sagt. Das ist ja das Allerärgste. Also es ist wirklich, schlägt die doch tatsächlich vor, die Wälder anzuzünden. Wahnsinn, echt. Also, dass dir als Holzer das gefällt, Dieter, dass du das schon nicht mehr ausgehalten hast, bis die Szene tatsächlich passiert, das kann ich schon nachvollziehen.
Ja. Nee, aber ganz klar, das haben sie ja geschickt gemacht. Das hat einfach dann schon den pädagogischen Effekt für die Kinder. So, es war ja damals auch Thema, kann ich mich auch noch erinnern als Kind, saurer Regen und der Wald stirbt und so. Und da hat das schon gepasst, dass man sagt, naja, wir wollen ja jetzt nicht, weder auf die eine noch auf die andere Art, wollen wir unseren Planeten in eine Wüste verwandeln. Mhm. Aber es kommt für Tila nicht so ganz gut, die kommt da nicht so gut weg bei dem Satz.
Du meinst die Szene mit dem Geist, trifft den Zeitgeist von damals. Okay, na super,
genau.
Das stimmt, ja.
Was mir aufgefallen ist, jetzt muss ich wirklich im Skript das nochmal suchen, aber da habe ich nochmal zurückgespult, wie die Zauberin erklärt, ja, solange die Königin Eier legt, ist alles verloren, das muss unterbunden werden. Man at Arms erklärt dann so, ja, den Eiern entschlüpfen neue Heuschrecken und die Zauberin sagt, nicht solange die alte Königin lebt. Mhm. Und sie sagt dann auch, ja, und wenn die Eier ein paar Tage in der Erde liegen, dann werden sie Beute anderer Insekten. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber vielleicht helft ihr mir da auf die Sprünge. Also den Eiern entschlüpfen neue Heuschrecken, aber nicht solange die Königin lebt. Ich habe mir gedacht, genau andersrum. Wenn die Königin stirbt, dann kann sie keine Eier legen und dann entschlüpfen keine neuen Heuschrecken.
Ja, das stimmt. Ist das Rätsel jetzt.
da ist es da, ja doch, genau.
Also irgendwas ist doch, war doch wieder rätselhaft.
Also ich kann mir nur vorstellen, wenn die Königin stirbt, sterben auch alle, der Inhalt aller Eier, oder? Kann man das so vielleicht, ja. Wenn sie 1000 Eier legt und sie stirbt und die 1000 Eier schlüpfen, dann hast du halt wieder die Plage. Aber wenn die auch mit draufgehen.
Nein, aber die, also die schlüpfen halt und die Insekten leben ja nur 3 Tage. Also
ja.
Die nächsten 3 Tage haben sie noch Plage.
Das stimmt.
Aber dann, ja.
Na, da hat sich der HG wieder, hat nicht damit gerechnet, dass 35 Jahre später jemand daherkommt und das Hörspiel reviewed. Also.
Dieses Hörspiel zerlegt, ja. Ja, und die Insektenkunde passt hier nicht so ganz, weil meines Wissens nach, obwohl ich es jetzt nicht recherchiert habe, aber Heuschrecken haben ja eigentlich keine Königin, die vermehren sich ganz konventionell. Und, ja.
Gut, aber auf Eternia weiß
man es. Auf Eternia weiß man es nicht. Ja. Und mit dem ewigen Feuer weiß man es auch nicht so genau.
Richtig. Unter Drogen, ja.
Genau.
Aber He-Man fasst es ja zusammen, wir brauchen also nur die Königin zu finden. Ja, das sagt er dann nochmal, fasst er nochmal so zusammen, fragt, wo die ist. Und da kommt dann immerhin das Rätselhafte, dass die Zauberin sagt, ihr müsst euch das selbst beantworten. Ja.
Richtig, genau. Immerhin. Ein bisschen was offen gelassen, offenes.
Richtig.
Naja, und nach dieser ist mir wahnsinnig lange vorgekommen. Wir haben auch jetzt sehr lange darüber geredet. Ich weiß nicht, irgendwas dürfte diese Szene haben. Aber jetzt kommt natürlich die legendäre Führung durch Snake Mountain. Also,
ja. Und großartig. Da muss ich aber vorher noch sagen, Olli, also das ist ja eigentlich wirklich der Gipfel, oder? Jetzt sagt die Zauberin vorher schon, hey, was lasst ihr euch so lange Zeit? Ihr müsst jetzt handeln. Macht genau das, ja, Schritt 1, 2, 3. Und jetzt sagt He-Man, ach ja, vorher, jetzt wollen wir aber zuerst mal überprüfen, ob da Skeletor wirklich nicht dahinter steckt. Hey, die Zauberin hat schon gezeigt, schaut mal da, ja, Wärmekamera, da gibt's Tunnel unter der Fright Zone, ja, das ist Hordak, das ist nicht Snake Mountain, ihr müsst genau da hingehen. Und was macht He-Man? Also, ja, wirklich, der lässt sich einfach nicht reinreden, oder? Der sagt, hey, ich wollte mir immer schon mal Snake Mountain anschauen, jetzt gehen wir mal dahin und untersuchen die Waffenlabore.
Wann, wenn nicht jetzt, ne? Jetzt.
Genau.
Ja, Gott sei Dank macht das, weil das ist sehr amüsant für uns Hörer. Und von daher, ja. Also die nächste Super Skeletor-Szene. Ich habe ja gesagt, ich kündige das jetzt an. Und zwar, beginnt schon mal, dass Skeletor Teela meine Teure nennt. Also das ist sehr charmant, Matthias. Wie gefällt dir der alte Charmeur Skeletor?
Herrlich, ich finde es herrlich. Und ich muss sagen, je länger ich jetzt drüber nachdenke und mit euch drüber rede, also es ist ja so, dass Skeletor, die Darstellung des Skeletor ja in den Europa-Hörspielen sich ja immer mehr wandelt, vielleicht immer mehr Richtung Filmation geht, ich weiß es nicht. Und hier sind wir noch so in so einem Zwischenstadium. Er ist weg von diesem Dämon aus den ersten Folgen, der He-Man ständig töten will und eins nach dem anderen. Aber hier erinnert er mich jetzt auch, weil es derselbe Sprecher ist, immer mehr an den an Alfred Hitchcock aus den ersten 3 Fragezeichen-Folgen.
Ja.
Also das passt hier wunderbar. Auch dann eben als Charmeur. Ich finde das richtig, richtig schön. Und es ist wirklich so, so kultig mittlerweile mit dieser Führung.
Das ist sehr interessant, dass du das sagst, denn genau den gleichen Gedanken hatte ich bei dieser Folge auch das erste Mal. Das erste Mal, also für mich war das getrennt bis jetzt. Ja.
Ja.
Aber das erste Mal habe ich ein bisschen den Hitchcock bei den 3 Fragezeichen rausgehört. Und das ist echt witzig, dass du das sagst. Ja.
Ja, und für mich hat es auch so ein bisschen den Charakter, oder wenn James Bond zum Bösewicht kommt und der zeigt ihm noch so alles, was er da gebaut hat und so. Und genauso, wie soll ich sagen, überlegen, sagt er, ja, Teela, meine Teure, hier baue ich gerade eine Maschine, die dich aus dem Königsschloss vertreiben soll.
Das sagst du mir so ins Gesicht.
Ja. Genau.
Aber Tina, ich bitte dich. Ich habe mich verpflichtet, genau, die Wahrheit zu sagen. Zumindest bis die Rieseninsekten besiegt,
ja,
sind. Unfassbar.
Aber richtig, richtig cool. Also ich finde da wirklich, also wir haben diese Wandlung von Skeletor in schon besprochen, dass sie halt einfach immer, ja, wie soll ich sagen, immer mehr zum Feigling mutiert. Aber hier finde ich das wieder gar nicht so. Also hat natürlich dann auch, wie wir später noch hören werden, ist jetzt auch nicht der Mutigste, aber er ist jetzt wieder schon, sage ich mal, er kann auch wieder so richtig arrogant auftreten. Das gefällt mir sehr gut hier.
Ja, er wird zum vom dämonischen Bösewicht wird er zum Marvel-Bösewicht, so irgendwie so zum coolen, ja, sprücheklopfenden Bösewicht.
Das stimmt.
Ja, definitiv. Ja,
ein bisschen weichgespülter, aber noch nicht krank im Bett, zumindest.
Ja, das ist gut. Ja, das ist.
Aber, wer weiß, ob genau, das noch passiert. Ja, sehr gelungene Szene.
Sehr gelungene Szene und das Backstage-Erlebnis in Snake Mountain geht ja weiter.
Im Keller.
Genau, sie werden ja dann, oder sie wollen sich auch unbedingt den Keller ansehen, was da so los ist.
Ja, der strenge Kontrolleur Man at Arms vor allem. Ja, also der.
Ja, sicher, der will alles überprüfen. Ja, wie heißt das jetzt, die Lebensmittelinspektion oder
ja,
so.
Ja, so ungefähr. Ja,
der hat so ein Klemmbrett in der Hand und hakt dann ab, was ist
genau,
so.
Genau,
so. Ja, genau so.
Ja. Na genau, ja, jedenfalls im Keller. Was passiert denn da noch, Matthias?
Ja, sie finden Gefangene im Kerker Skeletors, finden sie Gefangene und Bürger und Bauern, also ganz einfache Leute, vollkommen uninteressant für He-Man und Man at Arms. Ja. Und He-Man verlangt, dass Skeletor sie freilässt. Und jetzt kommt der nächste legendäre Satz, aber ich glaube, ihr könnt den besser intonieren als ich, wenn ihr den zitiert.
Naja, He-Man fordert ja so, lass sie frei. Und Skeletor sagt dann ganz entrüstet, aber das geht nicht. Also, das ist vollste Überzeugung, ja. Und He-Man, nein, warum nicht? Aber versteht doch, ein paar Gefangene brauche ich. Schon der Abwechslung wegen. Also wirklich Tatsache, also da, für mich ist er da absolut der James Bond Bösewicht, der völlig überzeugt, ja, dass das, was er macht, dass das genauso sein muss. So tritt er hier auf.
Willst du mir denn jegliche Freude verderben? Was habe ich denn noch vom Leben, wenn ich nicht einmal ein paar Gefangene haben darf? Große Spitzenklasse. Und die Gefangenen, die sind irgendwie auch unseren Helden relativ wurscht, finde ich. Ich meine, natürlich werden sie befreit, aber so richtig emotional connecten tun sie zu ihren Leuten auch nicht, habe ich das Gefühl.
Ja, aber nur dieses Hey, frei, frei, das finde ich auch irgendwie lustig.
Genau.
Das ist auch schön, ja, das stimmt.
Ja, ja, und dann, also das ist auch irgendwie auch ein bisschen auffällig, weil He-Man und Man at Arms, die sagen da gar nichts, irgendwie so, hey, ja, kommt raus, kommt, wir helfen euch, sondern es ist dann wieder Skeletor, der dann so dahin murmelt, ja, ich lasse sie frei. Geht, Leute, verschwindet, lauft nach Hause, ihr seid frei. Und er sagt das so komplett teilnahmslos, so, ja, wie wenn er da den Hühnerstall aufmacht und die in den Garten genau schickt. So,
perfekter Vergleich, perfekt.
Schöner Vergleich, ja.
Ja, und dann schlägt er ja auch vor, mit seiner ganzen Gang dann zur Fright Zone zu marschieren und zu kämpfen, bietet seine Monsterkämpfer an, aber He-Man, der alte Machtschädel, der lehnt das natürlich ab. Natürlich, ja, man weiß es nicht, ist ein bisschen Gefahr, Hinterhalt und so. Aber irgendwie, jetzt hätten sie ja durch diesen Kontrollgang ja das letzte Vertrauen in dieser Sache eigentlich in ihm finden sollen, in Skeletor, lehnen das aber ab, obwohl es meiner Meinung nach doch eigentlich vernünftig klingt, oder? Ich meine, ja, unabhängig davon, dass der Skeletor dann seine Leute nicht gefunden hätte, weil die ja in der Fright Zone sind, aber... Aber prinzipiell wäre der Gedanke nicht so blöd, oder, Matthias?
Ja, King Hiss ist ja voll da, ne? Wenn der noch ein paar Schlangenkämpfer mitnimmt. Und muss man sich mal vorstellen, da hätten wir wirklich alle Fraktionen beisammen gehabt. Also hätte schon was, ja, hätte schon was gemacht. Aber ja, also es bleibt mysteriös, warum He-Man da so stur bleibt, aber.
Ja, und vor allem, also jetzt kommt der Biologie-Lehrersohn bei mir wieder durch. Jetzt reitet Webster auf Spider, auf der Riesenspinne, ja, nach Eternis. Der soll doch mit Spider auf Insektenjagd gehen. Also die macht da ein Insekt nach dem anderen nieder. Das ist ja völlig klar. Also,
Richtig.
ja, da haben sie nicht viel nachgedacht darüber.
Tja.
Genau. Und lustig natürlich auch, dass sie, ja, durch ganz Snake Mountain, dass sie ganz Snake Mountain besichtigen und Skeletor aber scheinbar nicht auffällt, dass da kein Trapjaw, kein Beastman und niemand mehr da ist. Die haben alle Ausgang gehabt, so Nachmittag frei wahrscheinlich.
Naja, wobei er sagt dann schon, um es vorwegzunehmen, ich habe euch überall gesucht. Also, es war ihm schon bewusst eigentlich, dass sie nicht da sind. Aber da kommen wir dann dazu, weil jetzt geht es ja ab in die Fright Zone, oder?
Ja.
Also, Dieter, leite mal die Szene ein.
Ja, jetzt geht's ab in die Fright Zone. Sie fliegen ja da, ich glaube, alle zusammen in einem Fluggefährt. Vielleicht wieder der Blaster Hawk, ja, glaube ich. Fliegen sie alle gemeinsam hin. Sie sind ja wenig genug und werden dann überrascht sozusagen von dieser Übermacht an Hordekämpfern. Mir sind da zwei Sachen aufgefallen, nämlich einerseits die ja, etwas ulkig-klamaukhaften Kampfschreie, die die Hordekämpfer von sich geben. Also wirklich so gar nicht jetzt, wie wir das von früher kennen, so richtig bedrohlich Monstergebrüll, sondern irgendwie so, huah! Also irgendwie klingt es
Und
ganz
auch
komisch.
so Lache
Ja,
dabei, oder?
so, ja, genau. Genau. Also
Stimmt.
klingt ein bisschen nach Slapstick. Und was ich sehr nett gefunden habe, also wie dann Grizzler auftaucht, der Skeletor nennt den ganz, ganz liebevoll und freundschaftlich Gris. Was fällt dir ein, Gris? Du hast mir zu gehorchen. Da habe ich an unseren Chrissy denken müssen,
Natürlich.
so der alte Gris.
Ja, der lebt ja auch in der Gescheitzone.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Aber der
Ja, was ist euch aufgefallen in dieser Szene?
ich finde
Matthias,
einfach
du wolltest was sagen.
den Grizzler-Sprecher selbst oder den Grizz-Sprecher, muss man hier sagen, den finde ich, also der Klaus Fuchs, der ist einfach cool, muss ich sagen. Der spricht, der ist bedrohlich. Das ist ja auch
Ja.
der in der Fünferfolge dann auch Dragstor spricht. Und das macht er schon ziemlich gut, auch wenn er dann so, ich finde den Lacher von ihm so genial, wenn Skeletor dann sagt, hier, ich bin noch hier der Chef, und dann lacht er so, das kann man überhaupt nicht nachmachen, die
Ja.
so, ja, du, habt ihr das gehört? Ja, also, was ein Schenkelklopfer, also der ist unglaublich, ja, auch, also wir haben es hier fast nur mit Machtschädeln zu tun, denn der Grizzler zeigt sich auch absolut unbeeindruckt von dem, was der Skeletor da will, ja. Schon sehr stark gemacht.
Ja,
richtig, richtig.
Unbedingt, ja. Ja, und da wird eh auch im Internet in vielen Foren darauf hingewiesen, da passiert ein kleiner Fehler, denn Grizzlor ruft ja die anderen Kämpfer der Horde herbei und ruft Mantenna, Dragstor und auch Multibot, den er hier schon erwähnt, und der erst dann in der, ich glaube, in der übernächsten Folge wird er dann erst eigentlich so als neuer Charakter eingeführt, und da wird er, wenn ich mich recht entsinne, auch sozusagen, da taucht ja der Geschichte nach auch zum ersten Mal auf. Also da hat man hier nicht darauf geachtet in dieser Folge.
Ganz genau, ja.
Im
Richtig.
Übrigen ist genau diese Szene auch sehr, sehr stark in Bilder gefasst worden, quasi von zwei nicht unbekannten Künstlern in der Motu-Szene, nämlich vom großartigen Maler Simon Soltau und von dem Fotografen ich nenne ihn jetzt einfach mal vom Fotokünstler Michael Muth. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist vorletztes Jahr, glaube ich, auf der Grayskull-Con. Genau diese Stelle, die wir da jetzt haben, wenn He-Man mit Skeletor und seinen Leuten dann in der Fright Zone ist, da dieser Kampf mit den Monsterkämpfen der wilden Horde, das haben die in ein Bild gefasst. Und zwar, sagt euch das was, wenn ich das so erzähle?
Ja, schon mal. Ja, durchaus.
Ja. Ich habe es jetzt gerade gegoogelt. Ist richtig cool.
Ja, denn die haben nämlich, die hatten damals, das ist jetzt 2 oder 3 Jahre her, da haben sie es auf der Grayskull-Con dann präsentiert. Und die haben im Vorfeld die Fans abstimmen lassen, von welchem Hörspiel sie eine Szene machen sollen. Und jeder wollte mit seiner Kunst dieselbe Szene quasi darstellen. Ne? Und deswegen ist also das ewige Feuer hatte damals gewonnen. Man wusste nicht, was sie davon darstellen, aber sie haben dann halt genau diese Szene genommen und der Simon hat das eben in Öl präsentiert und der Michael mit seinen genialen Fotokollagen, Montagen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, also mit seiner Fotokunst. Und diese Stelle, das wollte ich jetzt hier gerade nochmal erwähnen, ist mir jetzt eben gekommen, als du die ganzen Leute aufgezählt hast, denn die mussten sich ja dann damals auch überlegen, wie drapieren sie die, wo stellen sie die hin. Dann ist ja auch Stinko dabei, ne? Ich meine, der ist auch auf dem Bild mit drauf, weil er ja auch erwähnt wird, eigentlich Skeletor-Kämpfer, aber wird hier bei der Horde aufgezählt. Ja. Und wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Und passt auch zum Cover, ne? Also wie Grizzler sich da so auf He-Man stürzt.
Ja, stimmt, und ganz genau.
Das ist das auch. Und ja, also gebt's da einfach mal Soltau, das ewige Feuer ein, dann seht ihr das gleich. Und man sieht hier auch, dass Skeletor und He-Man zusammenarbeiten. Sie decken sich gegenseitig, sie halten sich gegenseitig den Rücken frei, finde ich sehr, sehr cool.
Ja.
Ja, cool, schön, cool,
großartiges dass du das auch Bild, ja.
Genau.
Und Olli, wie kommen sie denn aus dieser Szene raus? Ja, Man at Arms sagt zurück, jetzt kommen auch noch die Trooper der Horde, wir können nicht gewinnen. Und He-Man ist diesmal wirklich einsichtig, oder? Sonst hört er nicht so oft auf die anderen, aber hier sagt er, also gut, zurück in den Blasterhawk. Hören wir auf mit Kämpfen.
Ja, ja, richtig.
Treten wir mal den Rückzug an.
Das stimmt, aber Orko, glaube ich, zaubert auch den Stinkor-Gestank. Da hat er auch den Stinkor-Gestank wieder irgendeinen Zauber gemacht. Und da gibt es die nächste Super-Skeletor-Passetti-Szene, denn der sagt da bei dem Gestank schon wieder, da wird selbst mir schlecht. Ja. Ich so wunderschön mit so einem hinten nach.
Das ist so genau.
Cool. Ja, genau. Ja, aber sie düsen
genau, ab. Aber sie düsen ab und das entscheiden sie ja schon vorher noch, bevor Orko seinen Schabernack-Zauber mit Stinkors Gestank noch macht.
Ja, ja, das stimmt.
Genau.
Okay.
Was übrigens ein bisschen auffällig ist, also Orko ist in dieser Folge eigentlich immer nur auf Quatsch und auf Klamauk aus. Also das ist mir auch aufgefallen. Der nimmt irgendwie so gar nichts ernst hier in dieser Folge.
Ja, das stimmt. Ja. Ja.
Genau. Umso faszinierender, obwohl Orko und Skeletor so viel Klamauk machen, dass sie trotzdem so eine gute, ernstzunehmende Folge eigentlich ist.
Ja.
Ja. Also gute Mischung. Ja, Dieter, wie geht's weiter?
Genau. Im Tunnel ja, also nachdem sie den Rückzug antreten, da sagt zuerst mal Horst Naumann ganz großartig, Skeletor schäumte vor Wut. Hordak hatte ihn als Herrn des Bösen entmachtet. Und das gefiel ihm ganz und gar nicht. Nur sehr langsam beruhigte er sich wieder. Das finde ich schade, dass sie das nicht in einer Szene umgesetzt haben. Also mit Passetti in Hochform, da hätte ich wirklich gern zugehört, so wie der Skeletor so vor sich hinflucht und Hordak verflucht und keine Ahnung und vielleicht den Orko auch noch ein bisschen piesackt und also das hätte eine ganz wundervolle Szene werden können. Aber ja, ist leider nicht so. Ist leider nicht so gekommen.
Da hast du ganz recht, ja. Ja, und dann steigen sie hinab in den Tunnel und Das ist super inszeniert, finde ich. Also Skeletor, wie er da so von fern so zögerlich irgendwie aufgenommen wird. Also er dürfte da irgendwie im Raum auch sich ein bisschen weiter weggestellt haben vom Mikro. Ja, ich kann mir schauen.
wirklich. Genau. Geht mal vor.
Ja, das auch dann natürlich, ja genau. Aber es ist auch irgendwie toll in Szene gesetzt worden, dass er eben so ein bisschen noch hinten nach ist, ja. Das ist mir richtig
drauf. Ja, er ist ja nicht so begeistert von der Idee, sich in die Höhle des Löwen oder in die Höhle der Rieseninsekten zu wagen. Ja. Da lässt er He-Man mal vorgehen, ja. Also das finde ich ja auch sehr, sehr überlegt und, und klug von ihm. Schon, ja. Kann man ihm ja nicht verübeln.
Das stimmt, ja.
He-Man, das ist dein Plan, du gehst vor.
Genau. Ja, Matthias, dann ist es soweit. Dann treffen sie auf die Königin in der Fright Zone. Da geht es dann auch nochmal soundeffektmäßig richtig nervenzerfetzend zur Sache, oder?
Richtig, und das finde ich auch gut. Und ich meine, das ist ja auch die große Stärke von Europa. Das ist auch das, sag ich mal so blöd, was uns bei unseren Hörspielen auch immer wieder inspiriert und antreibt, da so in die Richtung zu gehen. Ich finde halt diese ganze Höhlenatmosphäre mit dieser Bedrohung, der man jetzt wirklich da gegenübersteht, das finde ich schon stark gemacht. Da ist ja auch so ein bisschen neben dem Brodeln, da ist ja so ein Wummern, so ein permanentes Wummern, hört man ja dann so ein bisschen die Geräusche, die wir aus der 22, aus Spider-Man Monsterspinne kennen. Dieses Spinnenbeinartige ist ja da so mit dabei. Und dann, das reicht eigentlich schon und der Rest wird erklärt. Es wird erzählt, was sie sehen. Ne? Und das machen sie aber auch nicht so gestellt, sondern relativ natürlich, finde ich, ne? was da so passiert. Und das ist richtig schöner Kinderhorror, muss ich sagen.
Ja, genau, ja. Ja, definitiv. Ja.
Es kommen auch nochmal die Ratten aus den Teersümpfen vor.
Ja, genau, die Geräusche auch, ja.
Genau. Nein, aber das, also man muss ja sagen, die ganze Folge war bis jetzt noch nie kein einziges Mal langweilig, obwohl eigentlich der erste wirkliche Kampf erst gerade, ja, oder erst zur Halbzeit vor der Fright Zone passiert ist. Trotzdem ist die Geschichte so erzählt, dass es einfach immer spannend ist. Und auch hier diese Szene, ja, wo das Zirpen der Insekten immer lauter wird und wo dann Skeletor so ganz leise haucht, hört ihr das? Die Heuschrecken kommen und wie sie sich da sozusagen anpirschen, das macht wirklich Gänsehaut. Also ganz, ganz großartig. Richtig gute Szene.
Er malt ja auch dann noch in Worten das Skeletor. Steht mir bei, ihr Ausgeburten der Hölle. Was Grässlicheres habe ich noch nie gesehen.
Ja.
So musst du es machen. Ja? Da weißt du gleich, mit wem du es zu tun hast.
Genau.
Und dann halt auch noch ein geiler Dialog zwischen Man at Arms und Skeletor, oder? Wo der Skeletor dann meint, ja, irgendwie da ist die Brutstätte dieser Viecher und das ist alles ein Wahnsinn und was der Hordak sich hier was der da gemacht hat, was sich der einbildet. Sollen wir die Königin mit unseren Laserstrahlern töten? Und der Man at Arms sagt, oder, nein, nein, das war ein Fehler, denn dann wächst sofort eine andere Königin heran. Und der Skeletor sagt dann, was soll der Unsinn? Willst du hingehen und dir gut zureden?
Das ist ja unglaublich. Genau. Wo man sich ja auch fragen kann, woher weiß denn der Man at Arms das so fest und bestimmt? Nein, also auf die Königin jetzt mit Laserkanone schießen, das bringt gar nichts.
Richtig, denn das sagt der Geist nämlich nicht, gell?
Also, genau. Ja.
Das habe ich mir
Und zumindest bis eine neue Königin heranwächst, vergehen vielleicht ein paar Stunden, das sind gleich ein paar tausend Eier weniger. Also hätte man schon auch ziehen können, diese Alternative. Ja, ja, was da vielleicht ein bisschen, ja, aber was einem da als Hörer ein bisschen zurücklässt, also Skeletor stellt ja diese Königin als das schrecklichste Geschöpf, das er jemals gesehen hat, dar. Und dann kommt es aber jetzt nicht irgendwie zu irgendeiner Gefahr, weil im Endeffekt schleichen sie sich wieder weg. Ich glaube, eine Heuschrecke, die müssen sie bekämpfen oder so, aber sie gehen ja dann aus diesem Nest raus und gehen in die Burg, in die Fright Zone. Also da weiß ich noch, als Kind habe ich mir da auch gedacht, naja, warum kämpfen sie nicht gegen diese Königin,
Ja,
ja?
weil wenn die stirbt, wächst sofort eine neue
Ja,
an.
das.
Ja, aber Matthias, was passiert denn da in der Fright Zone? Was entdeckt denn unser lieber Skeletor plötzlich in den Kellerräumen?
Er entdeckt die Leute, die er ja schon so lange gesucht hat im Kerker Hordax. Jetzt findet er also seine Monsterkämpfer oder einige seiner Monsterkämpfer. Ich muss entweder finde ich es jetzt oder kriegst du noch zusammen. Er zählt ja fünf Leute, glaube ich, auf, ne? Trapjaw, Merman, Clawful, Whiplash oder
Whiplash,
Whiplash
ja.
und einer fehlt
Ich
noch. Ich glaube,
glaube
es waren
ganz
fünf.
leise
Ja.
Triglops. Ich glaube, dass er
Ich krieg's
das
aber.
ganz leise noch so hinterher sagt, ja.
Ja, vier, fünf Leute nennt er und genau, ist ganz, ganz geschockt, dass Hordak die gefangen hat.
Ja, und er
Dabei ist
sagt dann,
eigentlich klar,
ihr
Hordak braucht
seid
vielleicht auch eine.
gefangene
Ja,
Hordax und ich habe euch überall gesucht.
genau.
Also wirklich so komplett überrascht. Da, ja, der Arme, der kann einem richtig leid tun hier in dieser Szene.
Super Szene, ja. Ja, und die Stimmen, da wollte ich euch auch noch befragen. Also, mir als Stimmenfanatiker, möchte ich fast schon sagen, tat es halt leid, dass kein einziger dieser sehr, sehr bekannten Evils die richtige Stimme gehabt hat. Also, da kommen dann irgendwelche Stimmen und die sagen dann, ja, Hordak wird das büßen oder sonst. Und später dann sagen sie nochmal irgendwas, da hätte man doch den einen oder anderen Bekannten hernehmen können, oder?
Ja, aber es sind, glaube ich, genau die drei gleichen wie zuvor bei den Bauern, wie bei den Gefangenen. Ja, Heike-Dine Körting hat die drei da gehabt,
Ja,
hat gesagt,
das sind
sagt mal ein
fast
paar
immer
Sätze und ja.
die Felslinge und der
Ja.
Michael
Genau,
Kling.
der,
Also die
genau,
sind das meistens, ja.
richtig. Ja, weil auch die Heike-Dine nicht wissen konnte, dass 35 Jahre später da so
Ja.
ein Synchronsprecher-Fetischist wie du das bist, Olli, sich das ganz genau anhört.
Ganz klar allerdings. Ja,
Genau.
und dann wollte ich euch noch fragen, wie ist euch das eingefahren? Skeletor sagt ja dann auch noch, also der kommt ja richtig in Erklärungsnot vor seinen Kumpels, oder?
Ja, stimmt.
Da hängt er
Das
mit den
stimmt.
uncoolen Jungs rum und geht da an dem Kerker vorbei, wo sie ihn dann sehen. Und er sagt ja dann so quasi, nur noch ein paar Minuten, dann hole ich euch ra raus und dann erkläre ich euch, warum ich hier mit He-Man zusammen bin und es hat alles seine Ordnung. Wir müssen nur etwas klären, kurz. Aber dann, wenn alles vorbei ist, dann werden wir die Klingen kreuzen. Also macht euch keine Sorgen.
Das
Also
stimmt.
auch so witzig einfach.
Ja. Ja, wobei er müsste sich gar nicht erklären. Also ganz ehrlich, er ist der Herr des Bösen. Wenn
Nee.
ich jetzt mit He-Man zusammenarbeite, dann arbeite ich mit ihm zusammen. Ihr habt zu gehorchen. So hätte er das auch anlegen können.
Ja.
Aber so war es definitiv lustiger. Ja.
Das stimmt, ja. Wir erklären uns ja auch nicht, dass wir mit Matthias zusammenarbeiten. Wenn wir mit Matthias zusammenarbeiten wollen, dann arbeiten wir mit Matthias zusammen.
Genau, Punkt.
Ja, was ist mit Grisler, Matthias? Der ist ja relativ schnell überzeugt, oder? Von dem, was andere, also was
Ja,
He-Man
stimmt.
und Skeletor da zu ihm sagen.
Ich gucke gerade, ja, genau. Also Grislor kommt jetzt, wir haben das zweite Aufeinandertreffen und diesmal hat er aber keine Chance, hat ja auch keine, hatte seine Leute nicht mehr dabei. Und genau, und von Grislor kriegen sie dann, oder erfahren sie dann, worum es letztlich geht oder was man tun kann. Also Grislor traut sich ja zunächst nicht, Hordak würde ihn bestrafen dafür, dass er das verrät. wird Hordak also wieder erwähnt, ohne dass er irgendwie in Erscheinung tritt und zeigt nochmal, wie bedrohlich er hier in dieser Folge ist. Und ja, der Auftrag jetzt lautet, löscht das ewige Feuer. Mhm. Das erfahren wir.
Was sie ja eh schon wussten vom Geist.
Ne? Eigentlich schon, ja genau, das ist ja das Verrückte, ne? Das wussten sie schon. Und aber sie kriegen nochmal erklärt, also sie fragen ja auch nach, was hat das Ganze denn überhaupt mit dem ewigen Feuer zu tun? Mhm. Und da kriegen wir das ja dann mit den Dämpfen und so erklärt. Ne? Mhm.
Ja. Und interessant auch, He-Man, obwohl er schon weiß, was ihm Grizzler bestätigt, will er ja vorher der Königin noch irgendwas verabreichen, oder? Da gibt es doch sicher irgendwo in dem Labor etwas, was wir der Königin verabreichen können, damit sie eingeht. Da war doch auch noch was.
Genau, na, oder so eine Art Gegengift gegen oder Gegenmittel gegen dieses Riesenwachstum oder sowas. Ja. Das sucht er eigentlich. Ja.
Er weiß doch schon alles. Also.
Naja. Ja, wie gesagt, der He-Man kann das nicht glauben, dass die Zauberin Klartext redet. Das ist ganz, ganz klar.
Ist ja auch alles anders in der Folge, ne? Sie redet Klartext, Skeletor ist ganz ruhig, also ja, das irgendwas muss da im Busch sein. Mhm. Ne? Das ist
irgendwas ist anders, ja. Ne, was mir aufgefallen ist bei Grizzlor, also draußen vor der Fright Zone bei der Kampfszene, da war er ja wirklich tough und super loyal zu Hordak und lässt sich von Skeletor nichts sagen, wirft sich mutig in die Schlacht gegen He-Man. Und hier wird er ja erstens relativ schnell überwältigt, was der Zauber von Orko dazu beigetragen hat, dass er den Boden einseift, wissen wir nicht, wahrscheinlich gar nichts. Das war wieder mal skurril. Aber ja, Grizzlor wird schnell überwältigt und ich habe so das Gefühl, er ist dann auch schnell überzeugt oder er hilft ihnen sehr, sehr schnell, gibt auch sozusagen die Lösung des Rätsels preis. Vielleicht ist Grizzlor dann auch doch irgendwie so ein bisschen der Webstor, was Webstor für Skeletor ist, ist Grizzlor für Hordak, der sich denkt, naja, vielleicht war das doch keine so gute Idee von Hordak, aber tausende Heuschrecken auf Eternia loszulassen. Über was wollen wir dann herrschen, ja, wenn die alles zusammenfressen?
Ja, ja. Von Tier zu Tier sozusagen. Ja.
Ja, genau.
Ja gut, und dann wird endgültig das ewige Feuer angegangen, oder? Das Löschen des ewigen Feuers. Das ist ja auch eine ganz witzige Szene, wie sie zuerst alles Mögliche probieren. Skeletor meint noch, ja, kommt, helft alle mit und wollen da irgendwie abdecken und, weiß nicht, reinpinkeln, glaube ich. Aber
ja, da geht nicht. Das sind die Monsterkämpfer Skeletors, die er vorher befreit hat. Im Hintergrund hört man die Stimmen. Das ist einfach auch lustig, so ja, okay, jetzt Aufgabe Feuer löschen. Ha, das schaffen wir doch mit links. Los, Wasser rein. Oder deckt es ab. Es kommt so wirklich so. Jetzt machen wir hier eine kleine Party. So wie klingt das.
Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr hier bei mir ums Eck.
Genau.
Genau. Aber was löst das Ganze, lieber Matthias? Was ist wie so oft die Lösung des Ganzen?
Ja, Orko rettet den Tag.
Jawohl.
Ja, und Lieblingscharakter von H.G. Francis, und wir sind ja offenbar auch alle im Team Orko. Wir können das ja gut nachvollziehen. Nichts funktioniert, nichts hilft, und Orko sagt dann, ja, dann probiere ich einfach mal zu zaubern, ne? Und da gibt's ja dann auch noch so einen kurzen Dialog mit Skeletor, der dann sagte, was soll das denn jetzt noch bringen? Ich glaube, weil Orko sagt, schlimmer als das, was Skeletor angerichtet hat, kann es ja nicht werden oder so ähnlich. Irgendwas,
was Hordak angerichtet hat, kann man nicht.
Richtig, genau, ja, genau. Richtig. Und da muss ja sogar Skeletor lachen und sagt dann, ja, okay, das gut, da hast du irgendwie recht, ja. Und das ist schon echt großartig gemacht.
Probier es ruhig, du Stümper von einem Zauberer, sagt er nämlich.
Ja, genau.
auch noch ein guter Satz, ja. Und Orko verteidigt sich, aber manchmal bist du mir richtig unsympathisch, du Bösewicht.
Das stimmt.
Genau. Wasser und Sand helfen nicht, verlösche mein Zauber dieses Licht. Hex, Hex.
Hex, Hex. Ja, also das hatten wir schon ein paar Mal, dass es dann Orkus Zauber richtet. Ist halt schon immer die Frage, ist halt dann auch immer ein bisschen einfach aufgelöst, wenn man sagt, gut, Orko zaubert und dann ist die Gefahr gebannt.
Hatten wir
hätte man sich hier. Ja. Ja, stimmt schon. Also insgesamt finde ich, also der Zauberspruch, dass es sozusagen aus Feuer Wasser macht, der ist ja großartig. Das ist ja wirklich ein sehr guter Kniff, den Orko hier passiert. Er denkt sich das ja nicht aus. Aber insgesamt, nachdem Orko eigentlich die ganze Folge nur geblödelt hat und nur blöd gemotzt hat, jeden sozusagen immer blöd angeredet hat, geht es jetzt recht schnell, dass er da wieder zum Held wird.
Ja.
Aber ja.
Ja, hat quasi zaubermäßig einen guten Tag, ja. Drum ist er vielleicht auch so,
genau,
so gut und gelaunt und überdreht und auch ein bisschen
arrogant. Das hat beim Apfelmus auch schon funktioniert. Das hat einfach, das war ein gutes Omen.
Ganz genau. Ja. Und genau. Alle werden rausgespült und Skeletor, lauft, oder wir saufen alle ab. Das ist auch wieder wunderschön, einfach die Sprache, die H.G. Francis hier verwendet. Das ist einfach, wird es halt so heute nicht mehr geben, oder? Also, oder wir saufen alle ab, ja, dieser Spruch. Den wird man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr bringen.
Ja gut, Orko tadelt ihn ja auch schön. Ne? Was für eine Sprache, du Grobian. Ich finde allein das Wort, du Grobian, finde ich auch herrlich.
Genau, soll mal ordentlich reden, ja, das stimmt.
Ja, genau. Mhm.
Genau. Das ist so ein Wort, Grobian. Das hat man wirklich noch in Hörspielen der 80er, sonst hört man das nicht mehr.
Das stimmt.
Ja. Genau.
Ja, das war's eigentlich. Noch ein Schluss im Palastgarten, oder?
Ja, schönes, gemütliches Outro. Genau. Orko darf nochmal Späße treiben. Und das schließt ja so ein bisschen die Klammer. Ich meine, Orko hat ja angefangen mit einem Zauber. Mhm. Orko hört hier mit einem Zauber auf.
Ja.
Als Held quasi durch seinen Zauber. Ja, passt ganz gut. Cyclone darf auch nochmal auftreten. Und das finde ich auch ganz witzig. Vor allem nach der ganzen Aktion. Er meinte ja, so schlimm wird es ja nicht werden. Ne? Und dann hatten sie jetzt dann doch ganz schön Schere rein. Aber er traut sich doch noch unter die anderen. Ja,
ja, genau. Beobachtet da nochmal Skeletor und Hordak, die sich da in die Haare kommen. Und er öffnet dem Meisterzauberer Orko nochmal die Chance, dass er sich das live gibt.
Genau, ja. Ja, und Cyclone war ja nicht dabei. Also der hatte nicht mit dürfen zur Fright Zone und in den Tunnel rein. Also der konnte ja gar nicht ahnen, wie groß die Gefahr war, in der sie gesteckt sind. Am größten übrigens für Skeletor, denke ich, weil, wie wir wissen, der mag Wasser nicht so gerne. Der kann ja auch nicht gut schwimmen und der ist aber einfach auch irgendwo bei einem Loch rausgespült worden, oder? Was denkt ihr, ist mit Skeletor passiert?
Stimmt.
Ja, wahrscheinlich. kann aber, in dem Fall war ja Merman einer der Gefangenen, der wird ihn dann schon irgendwie...
Ja, sehr gut.
Die verstehen sich ja auch so gut, die zwei.
Ja.
Ja. Und eine Folge später gibt es ja sogar das Versöhnungsgeschenk von Merman, ne?
Ja.
Das stimmt,
ja.
Das stimmt.
Ja. Auch mit Hordak ist er nicht mehr lange im Clinch, also von daher.
Das stimmt, ja.
Alles kein Problem bei den Bösewichten.
Die On-Off-Beziehungen.
Ja. Genau. Ja, also wir haben ja in der Folge schon erwähnt, Hordak wird immer nur erwähnt, hat keinen aktiven Part und ist einfach der doch übermächtige Bösewicht im Hintergrund. Das wird jetzt auch nicht aufgelöst. Also Cyclone berichtet ja nur, ja, Skeletor streitet sich gerade mit Hordak auf Snake Mountain. Cyclone ist da der neue Kundschafter und bringt die Kunde nach Eternis. Das muss ich sagen, das ist wirklich, war mir als Kind wahrscheinlich egal, aber jetzt finde ich es richtig schade, dass man keine Konfrontation irgendwie zwischen Skeletor und Hordak da entweder in dieser Folge oder in der nächsten Folge, dass man das Thema nicht mehr aufgegriffen hat. Da wäre wirklich viel Potenzial drin gewesen.
Absolut. Ja, da bist du eigentlich schon beim Fazit, Dieter. Das ist richtig, ja.
Ja.
Führ mal aus dein Fazit hier.
Ja, genau. Zusammengefasst, mein Fazit zu dieser Folge ist, es ist aus mehreren Gründen eine sehr außergewöhnliche Folge. Ja, es ist die Folge eines großartigen Peter Passetti. Es ist die Folge irgendwie der One-Liner, die so rausgehauen werden. Das macht Skeletor, das macht Cyclone, das macht Orko auch teilweise. Also
Tormann.
Echt Tormann, genau. Also macht richtig Spaß, die Folge. Und ist eben, wie gesagt, immer spannend. Also man will nie auf Pause schalten, sondern man ist richtig gut gefesselt in dem Spannungsbogen. Genau. Habe ich auch angesprochen, mir gefällt Skeletor wieder ganz gut, der jetzt nicht so blöde und feige angelegt ist wie in den letzten Folgen, sondern halt doch wieder ein bisschen so, wie wir uns wünschen. Man at Arms ist wieder dabei, das war auch schön. Und der Plot wirklich, es gibt keine Logiklücken, es gibt keine Ungereimtheiten. Das hat wirklich alles sehr, sehr gut gepasst.
Ja.
Genau. Und ja, wenn ich mir bei der Folge was wünschen könnte, dann wäre es genau so eine Abschlussszene zum Schluss, so wie bei Angriff der Magier, wo man dann, ja, wo vielleicht Skeletor und Hordak so eine Szene haben, wo sie streiten und wo dann der Teaser für die nächste Folge aufgebaut wird. Also das wäre einfach die Krönung gewesen.
Aber der Teaser ist ja, setzt der Orko dem Hordak, dem Skeletor einen Floh ein oder nicht? Also wenn du da nicht genau wieder einschaltest, dann weiß ich es auch nicht.
Dann, ja. Aber da habe ich ja gesagt, Olli, diese Schlusszauber von Orko, die müssen wir nicht jede Folge besprechen.
Matthias!
Nein, aber wirklich, Top-Story, Top-Dialoge und zu meinem Ranking komme ich dann noch.
Matthias, was ist
Matthias, dein Fazit? Wie sieht es bei dir aus, dein Fazit?
Ja, ich finde auch die Folge gelungen. Ich muss sagen, weil es ja am Anfang hieß, ich hätte mich nicht festgelegt bei den Lieblingsfolgen, weil ich 0 bis 38 gesagt habe. Also innerhalb dieser Folgen gibt es da natürlich auch gewisse Rankings. Es ist allerdings, muss ich sagen, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Es ist auch keine schlechte, aber ich mag sie unheimlich. Ich höre sie echt gern, gerade wegen dieser Dinge, die du auch eben die du da eben alle genannt hast. Für mich ist so, das ist mir gestern so gekommen, und Olli, die hatte ich es ja schon mal gesagt, für mich hat das jetzt fast schon was Marvel-mäßiges, dadurch, dass wir eben eine echte Bedrohung haben, die einen die ganze Folge über beschäftigt, und da bleibt mir auch voll dran, aber dann halt immer wieder diese lockeren Sprüche. Aber ich finde, es geht nie ins Klamaukige. Also wir haben eben keinen Skeletor, der krank im Bett liegt oder so. Das ist für mich so ein bisschen, was die Darstellung von Skeletor angeht, so ein bisschen der Tiefpunkt, was dann später noch kommt. Nee, das haben wir nicht. Wir haben halt diese One-Liner, hast du es eben genannt, ne? Und insofern finde ich die klasse. Also es ist eine gute Folge, für mich keine super Folge, aber eine richtig, richtig gute Folge. Und ich kann verstehen, dass sie vielen Leuten sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Mhm. Bin ich dabei.
Vor allem nach dieser etwas schwächeren Phase, die wir jetzt hatten.
Das stimmt.
Auch mal wieder
das stimmt. Schön, in den 20ern ist das wirklich eine starke, ja, das stimmt.
Genau. Mhm. Jetzt weiß ich auch, wo ich diese Synapse vorher mit den Marvel-Comics her hatte, die ich irgendwann mal im Analyse-Part untergebracht habe. Du warst das, du hast das schon mal geschrieben gehabt, genau. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ich dachte, irgendwo habe ich es mal hergehört, aber ja, genau. Danke, ich habe es dir geklaut. Also es kam ursprünglich von dir, dieser Zusammenhang, ja.
Ist die kreative Blockade doch noch nicht so groß so vorbei, Olli? Bist du noch ein bisschen irgendwo blockiert?
Ja, genau. Ja. Also umso mehr hat es sich ausgezahlt, den Matthias mit reinzuholen. Ja, mein Fazit, ihr habt alles gesagt, also ich habe es auch schon untergebracht vorher, natürlich Hordak, keine Sprechrolle, ist für mich persönlich schon, man hört und liest, ja, eben interessant, dass er trotzdem oder gerade deswegen vielleicht so bedrohlich wirkt. Ich persönlich finde es schade, ich mag auch seine Stimme gern. Cyclone, wo kommt er her? Habe ich hier jetzt auch nochmal untergebracht im Fazit. Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man da irgendwas noch gemacht hätte im Vorfeld. Aber ansonsten Skeletor in Topform, Orko in Topform. Der Plot fast wie früher, nur ein bisschen weichgespülter. Das hat schon alles Hand und Fuß. Ist auf jeden Fall wieder eine viel, viel, viel bessere Folge, die ich vor allem auch jetzt in der genauen Betrachtung zu diesem Podcast nochmal wesentlich mehr, die mir wesentlich mehr ans Herz noch gewachsen ist, obwohl ich sie vorher schon sehr, sehr gern mochte. Aber man kommt dann eben in der genauen Betrachtung nochmal drauf, was da alles für Perlen drinnen sind.
Ja, stimmt.
Genau. Ja, Ranking mache ich gleich weiter. Das ist bei mir sehr hoch ausgefallen, weil ich einfach so diesen schmalen Grat zwischen Humor und gutem Plot einfach so super finde. In dieser Folge kriegt sie eine 9 von 10. Warum mal nicht?
Top. Matthias, bei einem Ranking von 1 bis 10, wo ist die Folge bei dir?
Ich überlege gerade, jetzt hat der Olli ja mit seinen 9 Punkten echt vorgelegt. ich gebe 8. Ich gebe 8 Punkte.
Ja, das passt auch gut. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt diesen Durchhänger in den 20er Folgen, wie du schon gesagt hast. Ich habe jetzt auch nochmal zurückgeblickt. Ich trage das ja immer mit ein. Also ich gebe auch eine 9 von 10 und eine 9 gab es bei mir bis jetzt auch noch nicht oft. Erst bei 3 Folgen. Einmal gab es eine 10. Also insofern, das ist wirklich eine meiner 5 Top-Folgen. Da kann ich gut dazu stehen.
Ja, genau. Das passt. Das hat sie sich verdient.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, dann hätte ich gesagt, Deckel drauf, Deckel oder? Drauf. Haben wir alles, es ist alles gesagt. Ich gehe. genau.
Ja, ist leider auch immer die Phase oder der Moment, wo wir uns nach fast 2 Stunden oder ich glaube sogar über 2 Stunden von unserem lieben Gast verabschieden müssen. Würde sehr, sehr gern noch ewig weiter plaudern über Hörspiele und über Masters. Wir werden das natürlich auch, sage ich jetzt mal so, nach der Folge 37 auch mal machen, dass wir uns die Leute, die Gäste, die Freunde mittlerweile wieder reinholen und nochmal einfach so ein bisschen plaudern. Da freue ich mich schon drauf. Aber für diesen heutigen Tag, lieber Matthias, sage ich einmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Idee mit der Plauderei sozusagen dann am ewigen Lagerfeuer mit euch, die finde ich sehr, sehr gut. Also da solltet ihr dranbleiben.
Genau, alle Gäste rund ums ewige Feuer.
Genau. Ja, also ich glaube, dass das schreit schon auch mal nach so einer Special-Folge, oder? Wo wir uns in einer großen Runde mal so ein bisschen ganz, ganz allgemein austauschen. Das wäre auf jeden Fall eine nette Idee. Genau. Wird schwierig, den Termin zu koordinieren, aber
Wer dabei ist, ist dabei.
Genau, das sehe ich auch so.
Genau.
Ja, super. Ja, also auch von meiner Seite, Matthias, hat richtig Spaß gemacht. Ja, war echt toll. Ist immer schön, wenn wir Gäste haben, die auch ihre Sichtweise und auch ihr unglaubliches Expertenwissen auch einbringen. Das ist ja sehr, sehr wertvoll für uns, wie auch für unsere Hörerschaft. Genau, also ja, würde uns freuen, wenn wir uns wieder mal hören.
Ja, und hört rein bei den Motu Fanfiction Abenteuern, falls ihr noch nicht genug habt mit 37 Folgen.
Sehr gern.
Unbedingt.
Ja, du nicht, Matthias, du musst nicht reinhören, das war jetzt an die Hörerinnen und Hörer gerichtet.
Ja, aber ich möchte das noch mal unterstreichen, also ich hoffe, dass die Leute dann Spaß haben und sich das anhören und gut, ich kenne die, bis so eine Folge fertig ist, das dauert ja mehrere Monate und ich habe als Mischer, habe die dann so oft gehört,
dass du sie nicht hören kannst.
Ich kenne sie dann doch ganz gut.
Gut. Das denke ich mir. Passt. Ja, gut. Du, Olli, jetzt muss ich dir aber zum Schluss noch eine unangenehme Frage stellen. Also ich hoffe, du hältst das jetzt aus nach dieser doch so heiteren Folge. Bist du bereit?
Bin nicht nur bereit, ich bin sogar trotz allem noch gespannt.
Du, es gibt ja ganz, ganz schlimme Bösewichte, oder? Auf dieser Welt und vor allem auch auf Eternia. Und es gibt auch ganz, ganz schlimme Arten, wie man zu Tode kommen kann. Mhm. Oder? Das gibt es ja auch. Und jetzt, Olli, muss ich dir die Frage stellen, also welchen Tod würdest du nicht einmal einem so bösen Bösewicht, wie es Hordak in dieser Folge ist, wünschen? Entweder den Tod im ewigen Feuer zu verbrennen oder im Hyperraum Eis zu erfrieren?
Da hast du dir wieder eine sehr, sehr skurrile Frage ausgedacht. Tja, ich denke, noch schlimmer wäre es, im Hyperraum Eis zu erfrieren, Dieter.
Das glaube ich auch. Ich hätte auch als Antwort gelten lassen, in der ewigen Quelle zu ertrinken, aber ja. Hyperraum Eis passt, ich freue mich schon so richtig auf die nächsten Folgen. Wunderbar. So, ja, dann, liebe Leute da draußen, dann bleibt mir zum Schluss noch eins zu sagen, das, was ich immer am Ende sage. Ja, also, wie wir heute gehört haben, auch wenn die Insekten auf Eternia die Wälder abholzen, so wie Bolsonaro den Amazonas, ja, auch dann wird Eternia nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei Demons Machtschädel.